Hi, bevor es in diese Folge geht, ein Hinweis zu einer Sache, die offenbar aktuell für Verwirrung sorgt. Ich mache 2 Podcasts zum Thema Bouldern. Diesen hier, den du gerade hörst, bin weg Bouldern, und dann mache ich noch den Podcast für die Techniker Boulder Bundesliga. Wir haben im Podcast der Techniker Boulder Bundesliga gerade ein Interview mit Alex Megos veröffentlicht und das auch in Social Media angekündigt. Und dann haben ganz viele Menschen diese Folge mit Alex Megos vergeblich hier im Binweg Bouldern Podcast Feed gesucht. Also, für alle, die gerade gesucht haben oder die immer noch suchen, gebt in eure Podcast-App ein, Techniker Boulder Bundesliga Podcast, und da findet ihr das Interview mit Alex Megos. Und ganz nebenbei kann ich sowieso empfehlen, dass ihr auch mal im Techniker Boulder Bundesliga Podcast vorbeischaut. Der ist nämlich nicht nur für Menschen, die bei der Boulder Bundesliga mitmachen, sondern ganz generell für alle, die sich für Bouldern interessieren. Und auch für alle, die gerne Binweg Bouldern hören, weil in dem Bundesliga-Podcast spreche ich mit Athletinnen und Athleten, mit Rutsatterinnen und Rutsattern, mit Bouldertrainerinnen und Trainern, mit Hallenbetreibern und so weiter. Also all die schönen Dinge, die ganz generell spannend sind für alle, die bouldern. Da gibt's wirklich noch ganz viel für euch zu entdecken, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Viel Spaß also auch im Techniker Boulder Bundesliga-Podcast, und jetzt erstmal viel Spaß hier bei Binweg Bouldern.
Wenn wir eben eine sachliche und wohlwollende Ebene schaffen, dann kann ich quasi auch diese Diskussion über den Schwierigkeitsgrad extrem entschärfen, weil es weniger darum geht, ist das jetzt der Grad oder nicht, sondern habe ich Freude daran, wie dieser Grad gewählt ist, dann glaube ich, haben wir alle viel mehr positive Assoziationen in der Halle und haben dann noch das Gefühl, der Rutenbau hört auf uns und unsere Wünsche werden immer wieder erfüllt, und dann ist es doch der geilste Ort der Welt.
Hi, willkommen zu Folge 177 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Christopher Igel von der Routenbauzentrale. Mit ihm möchte ich über Schwierigkeitsgrade sprechen. Denn manchmal sind Schwierigkeitsgrade in Kletter- und Boulderhallen ein schwieriges Thema. So sehr, dass es uns den Tag versaut, wenn wir die Route in Grad X oder den Boulder in Farbe Y nicht hinbekommen, weil eigentlich müssten wir das doch schaffen und garantiert hat da jemand im Routenbau total Mist gemacht. Wie können wir diese Schwierigkeitsgrade besser verstehen und wie sollten wir sie verstehen? Christopher Igel von der Routenbauzentrale hat darüber einen Vortrag gehalten bei der Vertical Pro Messe Ende letzten Jahres. Und in der Ankündigung seines Vortrages, da waren schon all die Fragen drin, über die ich einfach schon immer mal mit jemandem aus dem Routenbau sprechen wollte und von denen ich auch weiß, dass sie immer wieder Teil der Diskussion in Hallen sind. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat für dieses Interview. Viel Spaß euch beim Zuhören. Und bevor es losgeht, wenn du gerne diesen Podcast hörst und schon immer mal gedacht hast, hey, kann man die Juliane eigentlich irgendwie bei ihrer Arbeit unterstützen? Ja, das kann man auf der Plattform Steady. Da kannst du Binweg Bouldern Mitglied werden, was einfach nur heißt, du unterstützt mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Solange du magst, ist jederzeit kündbar. Und wenn du Mitglied bist, dann kannst du auch noch meine Extra-Folgen von Binweg Bouldern anhören. Das sind die Binweg Bouldern B-Seiten, auf denen ich mit meinen Gästen manchmal einfach noch weiterrede. Über ganz andere Themen als das Klettern und Bouldern, weil manchmal haben die Leute neben dem Sport ja auch noch andere Themen, über die ich sie dann sehr gerne ausquetschen mag. Also schaut bei Steady vorbei, ist verlinkt auf binwegbouldern.de. Und ich freue mich, wenn ihr neues Mitglied werdet, und habt viel Spaß mit den Extra-Folgen. Danke an alle, die meine Arbeit unterstützen, und jetzt ab ins Interview mit Christopher Igel von der Routenbauzentrale. Hallo Christopher.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich freue mich, dass du trotz Erkältung mitmachst.
Ich habe viel Nasenspray benutzt. Ich glaube, ich komme gut durchs Interview durch, aber seht's mir nach, wenn es ein bisschen dunkler klingt als sonst.
Ja, ich meine, die meisten werden nicht wissen, wie deine Originalstimme ist.
Ja, genau.
Gut, Christopher, wir fangen mal an mit der Frage, kennst du denn diese Momente auch, wo dir eine bestimmte Route die Session madig macht, weil da jemand vielleicht den Grat nicht richtig getroffen hat?
Ja, natürlich, ganz klar. Also ich selbst bin ja auch nur ein Mensch, nicht nur ein Routenbauer. Und ich kenne das auch. Und was ich eben bei mir dann gemerkt habe, ist, dass diesen Konflikt, den man dann in sich hat, dass ich den dann immer ganz arg von zwei Seiten beleuchtet habe. Eben von mir als kletternde Person, aber eben auch als jemand, der Routenbau macht. Und so bin ich dann auch drauf gekommen, das so ein bisschen zu meinem Herzensthema zu machen und eben vielleicht mir viele Gedanken darüber zu machen, was dann zu diesem Vortrag geführt hat, dass ich eben auch versucht habe zu analysieren, hey, warum beschäftigt mich das denn so sehr? Warum ist das auch wichtig für mein Empfinden? Also warum steuert es so direkt meine Emotionen, der Schwierigkeitsgrad? Und gleichzeitig hat mich das natürlich interessiert, auch als Routenbauer, weil ich ja das damit steuern kann. Also dann ist natürlich die Frage, wow, wenn ich sehe, da reagieren die Leute emotional, dann kann ich ja auch verstehen, dass positive Emotionen, ich sage jetzt mal, für mein Geschäft Kletterhalle eigentlich sehr gut wären und negative Emotionen wären ja irgendwie schlecht. Also ich will nicht, dass die Kundschaft rausgeht und sich denkt, oh, heute war wieder so ein richtiger Tag, sondern die wollen denken, was für ein toller Tag, ja, ich habe richtig Bock, Donnerstag wiederzukommen. Deswegen kenne ich das aus beiden Situationen sehr gut, aus der Routenbauperspektive, aber natürlich auch selber, wenn ich klettern gehe, dann erwische ich mich auch, wenn ich mich mal drüber aufrege und frage, ist das nicht der Grad oder ist es gerade meine Leistung?
Okay, das finde ich spannend. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass man dann da plötzlich in so einen inneren Dialog geht, weil man beide Seiten kennt. Hast du vielleicht so ein Beispiel, wo du genau in diesem Dialog warst und dann auch in deiner Arbeit das übersetzt hast, also wo du dachtest so, okay, dieses Gefühl könnte ich produzieren, da mache ich das und wie geht das?
Also ich als Kunde und Kundin?
Ja, dass du als Kunde in der Halle bist und dieses Gefühl aufkommt und du dann gleich denkst, ah, das kann ich in meine Arbeit übersetzen. Hat man da was Greifbares, was du erklären kannst?
Ja, also ein ganz bekanntes Phänomen ist, finde ich, Routen oder Hallen, die sich gerne als bei uns sind die Routen ein bisschen härter bewertet. Das höre ich zum Beispiel ganz gern, wenn ich Feedback gebe oder wenn ich sage, boah, da muss man ganz schön was liefern. Dann gibt es jetzt Kletterhallen, es gibt auch mal Klettergebiete, die sagen so ein bisschen, Mensch, bei uns, wir bewerten tough. Und das hat mich lange Zeit beschäftigt, weil ich finde es ja ganz spannend. Also warum entscheidet sich quasi jemand den Schwierigkeitsgrad so zu wählen, dass er sagen kann, wir bewerten schwer. Das bedeutet ja so ein bisschen, und das war ein Trick, den ich irgendwann durchschaut habe, ich weiß eigentlich den echten Grad und ich wähle aber absichtlich den tieferen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen oft eine einfache Position, auf die ich mich zurückziehen kann, um viel Diskurs oder vielleicht auch mich nicht eben dem Streit stellen zu müssen oder vielleicht der Gestaltung, dass ich den Grad genau treffend wähle. Mhm. Und das passiert mir schon in manchen Kletterhallen immer wieder oder in manchen Boulderhallen. Das kann dann vereinzelt ein Boulder sein, der irgendwie so raussticht. Und dann kann man das manchmal auch vielleicht darauf zurückführen, dass der ist vielleicht nicht mein Style, dann kann ich das auch so durchschauen und dann kann ich das, glaube ich, auch viel besser akzeptieren, weil dann habe ich so eine sachliche Ebene. Oder ich merke so ein bisschen, das ist vielleicht Thema hier und dann fühle ich mich oft so ein bisschen betrogen um meine Schwierigkeitsgrade. Und dann bin ich als Kunde natürlich irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht, wenn das eine neue Halle ist, zum Beispiel vor den Kopf gestoßen, also wenn ich da noch nie war. Wenn ich aber jetzt die Halle kenne, dann bin ich ja schon ein bisschen gewöhnt an die Situation vor Ort und dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so dramatisch, weil ich mich vielleicht entweder schon damit abgefunden habe oder irgendwie das gar nicht mehr als, sage ich jetzt mal, zu schwer bewertet wahrnehme.
Da geht es dann nicht aber eigentlich auch darum, dass man sich sein Publikum so aussuchen möchte auf die Art und Weise, wie man die Bewertung macht?
Ja, na, hart bewerten ist ja im Grunde relativ. Also hart bewerten setzt ja voraus, dass ich eigentlich weiß, was der richtige Grad wäre und absichtlich einen tieferen Grad wähle. Und das ist an sich erstmal eine noble Intention, auf die dahinter steckt, die aber, wenn sie schlecht kommuniziert ist oder nicht eindeutig kommuniziert wird, eben problematische Konsequenzen haben kann. Also die noble Intention hinter einer harten Bewertung ist ja eigentlich, ich möchte bei mir in der Kletterhalle, in der Boulderhalle Leistung honorieren und auch ein Leistungsniveau halten. Also wir kennen das vielleicht alle aus der Wirtschaft, da findet Inflation statt. Jedes Jahr 3-5%. Meine Kaufkraft sinkt bei gleichem Gehalt, weil einfach alles teurer wird. Und so kann ich in der Kletterhalle ja auch sagen, quasi, ich möchte nicht, dass der Achter von gestern quasi die 8 minus von morgen wird, so ungefähr. Und das heißt, die noble Intention kann sein, ich möchte, wenn sich jemand den Grad für Grad bei mir in der Halle nach oben kämpft, dass der auch sich sicher sein kann, dass der stolz auf sich sein kann, auf die Leistung, die er da gebracht hat. Und das ist eine noble Intention eigentlich, weil wir gehen ja auch in die Kletterhalle, um unsere Leistung zu messen. Also da können wir später auch drüber reden. Ich glaube, wenn wir die Grade ganz abschaffen, das wäre sehr unbefriedigend.
Mhm.
Und das Problem kann dann aber sein, oder warum ich gesagt habe, problematische Konsequenzen ist die Art und Weise, wie das kommuniziert wird. Und ich glaube, gerade können sachlich und motivierend kommuniziert werden, gerade können aber auch so kommuniziert werden, dass es wie eine statusorientierte Diskussion klingt. Und dann hat es immer einen abwertenden Charakter. Und ich finde, ersteres sollten wir unbedingt fördern und zweiteres sollten wir unbedingt vermeiden. Weil das eine ist eine sehr positive Art und Weise, miteinander den Routenbau und auch die Schwierigkeitsgestaltung in unserer Halle auszuarbeiten. Und das zweite ist eben was sehr Destruktives, was eigentlich viel demotivierende Emotionen schafft. Und deswegen sollten wir das meiner Meinung nach unbedingt vermeiden.
Ich finde es ja auch spannend, dass du dann gesagt hast, wir bewerten bewusst sozusagen etwas anders, wissen aber eigentlich, wie es eigentlich zu bewerten wäre. Gibt es denn überhaupt dieses objektive Bewerten? Weil ich habe auch das Gefühl, so, das kommt drauf an, wer du bist, wo du bist, welche Erfahrungen du gemacht hast. Also ist die denn da, diese objektive Bewertung?
Ich nehme jetzt mal so eine erfundene Kletterhalle und sage, da ist es jetzt einfach erstmal nicht da, aber wir können eine Art und Weise schaffen, dass wir Objektivität in die Kletterhalle, in den Routenbau bringen. Und dafür plädiere ich sehr stark. Und interessanterweise gibt es da einen Unterschied, wie der Routenbau arbeitet und wie man als Kunde, Kundin eine Route bewertet. Und das ist oft recht gegensätzlich. Also als Routenbauer arbeite ich sehr viel mit, ich sag dazu, technische Indikatoren, aber quasi irgendwie mit greifbaren Merkmalen im Sinne von, so die Juliane sagt, hey, bei mir in der Halle, da braucht es an der Wand da drüben noch einen Sechser. Kannst du das bitte machen? Da ist das Grifflager. Dann schaue ich mir als allererstes die Wandneigung an. Und dann weiß ich schon, hängt es leicht über, da brauche ich richtig gute Griffe. Ist es unglaublich plattig, dann dürfen die durchaus ganz schön schlecht sein. Und so habe ich jetzt schon mal die Wandneigung. Jetzt gehe ich ins Grifflager und gucke, was es da gibt. Jetzt sehe ich, die Griffe sind alle ein bisschen zu gut für die Wandneigung, für den Sechser nach meinem Empfinden. Dann werde ich den Sechser so bauen, dass er eine recht hohe technische Anforderung hat, damit ich eben wieder auf diesen sechsten Grad komme. Also du merkst schon, das sind jetzt so sprudelnde Gedanken von mir als Rutenbauer. Und das ist eine sehr technische Herangehensweise. Wenn ich die Rute dann geschraubt habe, dann vergleiche ich die oft so in der Halle, habe ich es getroffen, den Sechser da drüben, ja, das passt, das ist ungefähr in dem Bereich, der ist vielleicht ein bisschen, die Griffe sind komplizierter und dafür aber die Bewegungen leichter und umgekehrt. Und dann ganz, ganz am Ende, dann versuche ich noch so ein bisschen, das nenne ich dann immer den magischen Grad, dann versuche ich so mit so einem Gespür für die Halle festzustellen, was fehlt. Haben wir gerade nur brettharte Sechser oder einige, die irgendwie eigentlich schon so ein bisschen zu leicht sind? Und dann tue ich diese finale Entscheidung eben, wie ich den bewerte, ob ich jetzt 6, 6 minus oder 6 plus gebe. Beim Bouldern kann das Gleiche sein, ob ich dem den dritten Parcours, vierten Parcours oder fünften Parcours gebe. Das mache ich dann erst so diese Nuancen am Ende. Und der Kunde, die Kundin, die macht das oft genau umgekehrt. Also ich kletter eine Route, weiß ich von mir selber ganz genau, und schon beim Klettern habe ich so dieses Bauchgefühl, na hoppla, jetzt bin ich erst halb hoch und das ist aber ganz schön anstrengend für einen Sechser, obwohl ich vielleicht 7er klettern kann oder 8er, habe ich so dieses Gefühl in mir drinnen. Und dann komme ich runter und dann sage ich, die ist leicht oder die ist schwer. Und das finde ich super spannend, weil quasi wir als Konsumenten, Konsumentinnen so sehr gefühlt basiert bewerten und als Routenbauer unglaublich technisch. Und das ist zum Beispiel ein Streitpunkt oder vielleicht die Aufgabe von gutem Management, das zueinander zu bringen, also das zu treffen. Ich gestalte sehr technisch, unsere Kunden empfinden aber sehr gefühlt basiert. Und jetzt der perfekte Grad ist für mich der, wo eben am meisten Freude erzeugt, also wo die Kunden sich eben gefordert fühlen, aber auch belohnt fühlen und quasi dieses Technische mit dem Gefühlten zueinander bringen.
Es war sehr schön, dass du das jetzt mal beschrieben hast, wie das sozusagen von deiner Seite aus funktioniert, einen bestimmten Grad zu treffen und wovon das so alles abhängig sein kann. Das ist, glaube ich, auch diese Perspektive, die du da meintest, ne? Also die unterschiedliche dann.
Genau, richtig. Ja. Also als Gegenbeispiel, ich höre total oft in der Kletterhalle, kennt ihr bestimmt auch, die ist nicht so schwer oder die ist mir leicht gefallen oder die ist richtig, richtig schwer. Aus der Kundinnen-Perspektive. Und was ich ganz, ganz selten höre, aber mir wahnsinnig gerne wünschen würde, ist, dass man Juliane, du hast jetzt die Route geklärt, du kommst runter und sagst, so, ich habe jetzt schon ein paar Aufwärmtouren gemacht, das ist jetzt hier so an meinem On-Site-Limit irgendwo und dann bin ich am dritten Haken schon leicht angepumpt gewesen, weil da einige offene Züge waren unten, die ich mit viel Spannung abhalten musste. Und dann war an der vierten Echse da eine Seitleiste für das zweite Fingerglied. Und die war über die 90-Grad-Position hinausgedreht nach leicht unten, also eine ganz leichte Untergrifftendenz. Ein so leichter Untergriff auf einer Zwei-Fingerglied-Leiste ist für mich ein Indiz, dass es sich hier wahrscheinlich eher schon um eine 7 plus statt 7 handelt.
So stelle ich mir das immer vor, dass ich so professionell über Routenbau rede.
Genau, und irgendwann wird der Tag kommen, denn darüber lässt sich doch herrlich streiten, oder? Ja. Also quasi, da könnte ich jetzt sagen, also jetzt hör mal, wenn das zweite Fingerglied ist, ich trainiere jeden zweiten Tag am Beastmaker, das ist für mich überhaupt kein Problem. Da kann ich meine Knie an der Wand hinterherziehen, obwohl ich keine Technik habe und komme da hoch. Also darüber lässt sich wunderbar streiten quasi, aber worüber sich ganz grauenvoll streiten lässt, ist quasi, wenn ich mir die Argumente an den Kopf habe, dass ich sage, hey, die war leicht, und dann sagst du, nee, die war schwer, und dann können wir das quasi bis übermorgen machen.
Ja.
Und deswegen bin ich auch quasi davon überzeugt, dass eine quasi zufriedenstellende Schwierigkeitsverteilung in der Halle moderiert wird. Dass es da jemanden gibt, der quasi den Leuten auch immer wieder hilft, ihre Leistung einzuordnen. Der quasi auch diese Ausreißer abfängt. Also wenn du jetzt mit rotem Kopf an den Tresen gerannt kommst und sagst, boah, nie und nimmer ist das eine 6 plus, dann viel zu schwer, viel zu leicht, aus welchen Gründen auch immer, dann vielleicht im Idealfall kennt dich der Rudenbauer, die Rudenbauerin, sagt, Mensch, ja, ich weiß schon, da habe ich nämlich genau den Nerv getroffen, da muss man nicht permanent eindrehen und du verweigerst dich immer dem Eindrehen. Und deswegen ist es eine Route, die dich eben herausfordert. Und so kann man diese Ausreißer, die man vielleicht persönlich empfindet, gut abfangen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch so ein bisschen geborgen fühlen in der Halle. Also, dass wir nicht ständig mit jedem Schwierigkeitsgrad irgendwie das Gefühl haben, wir müssen das jetzt neu einordnen. Also, wir wollen nicht ständig aktiv drüber nachdenken müssen, sondern wir wollen auch so ein bisschen in den Flow reinkommen. Wir wollen es so einfach genießen können, die Schwierigkeitsgrade. Wir wollen uns so drauf verlassen können, dass die plus minus passen. Und dann haben wir, glaube ich, auch große Freude daran, über vereinzelt über die Grade zu streiten. Aber quasi die große Mitte, die sollte im Idealfall passen. Das schafft am meisten Freude, meiner Erfahrung nach.
Brauchen wir quasi so einen Chief of Kundenzufriedenheit im Routenbau, der für uns immer ansprechbar ist?
Da haben Hallen unterschiedliche Herangehensweisen. Und jetzt traue ich mich nicht, mit beherzt Ja zu sagen deswegen. Weil ich kenne einige Hallen, in denen das so ist, und die funktionieren wahnsinnig gut.
Wie ist diese Position? Ich meine, das kann ja nicht da immer einer in der Ecke stehen und sagen, ja, hallo, wenn du jetzt Stress hast mit der Route, dann komm zu mir.
Nee, ich glaube, das wäre auch nicht hilfreich. Aber es gibt manche Hallen, in denen jemand vielleicht mit Autorität, das könnte jetzt der Hallenbetreiber selber sein, das könnte aber auch jemand sein, der da einfach wahnsinnig oft klettern kommt. Irgendeine Person, die aus irgendeinem Grund so ein bisschen Frieden stiftet und nicht jemand ist, mit dem ich mich absichtlich gerne streite, sage ich jetzt mal, wo ich so immer im Disput bin. Und der das dann oder diejenige dann oft einfach einordnet. Also, und da helfen so technische Indikatoren. Also der dann, wenn ich dann komme und wieder sage, hey, das schau mal, das ist zwar hier eine leicht überhängende Wand, aber das sind ja nur Henkel verbaut. Wie soll denn das 7 minus sein? Dann kann da jemand kommen und sagen halt, Schau mal, wie stark du bist. Das fällt dir schon wahnsinnig schwer, das überhaupt einzuordnen. Die Wand, schau mal, wie die leicht überhängt. Da könnte ich die allerbesten Griffe, die je produziert wurden, reinmachen. Deswegen wird es ja nicht weniger anstrengend. Ich hänge trotzdem sehr arg in den Armen. Das ist eine Herausforderung für viele. Und die Herausforderung entspricht eben der Leistung von 7 minus. Und das ist quasi jetzt so ein recht neutrales Einordnen, mit dem eine andere Person dann auch gut umgehen kann. Jetzt gleichzeitig könnte jemand kommen und sagen, boah, ist das nicht noch viel schwerer? Das ist ja wahnsinnig steil. Und dann könnte die Person auch wieder sagen, ja, aber schau mal, wie gut die Griffe sind. Also das ist vielleicht einfach was du nicht gewohnt bist. Aber hier scheitert es nicht an der Technik oder an der Griffgröße. Du musst vielleicht einfach so ein bisschen noch mehr Ausdauer gewinnen. Wenn du das ein paar Mal kletterst, kommst du da hoch und dann könnte das auch deine erste 7 minus werden. Wenn der das quasi dann so neutral oder diejenige neutral abfangen kann, dann ist das, glaube ich, sehr wertvoll.
Ja, Christopher, während du das gerade so erzählst, ploppen bei mir so ein paar Sachen im Kopf auf, wo ich mich mal gut abgeholt gefühlt habe in der Halle, weil ich mich zuerst, als du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, so, hä, wer soll das denn machen und sich da irgendwie immer hinstellen? Aber mir sind da Sachen eingefallen, zum Beispiel in Osnabrück, der Osnablock, die haben einen sehr aufwendigen Social Media eine aufwendige Social-Media-Arbeit, wo sie auch zum Beispiel immer wöchentlich den Routenbau mitdokumentieren in Social Media und die Routenbauenden auch beschreiben, was sie da tun. Und das ist, glaube ich, auch was, das gibt so diese Einblicke, auch von denen du redest, dass man mehr versteht, was da gemacht wird. Ich glaube, das ist ein cooles Beispiel. Was mir auch eingefallen ist, ist die erste Boulderhalle in Weimar, in der ich angefangen habe zu bouldern. Die war so, so klein und familiär. Das war also nur ein bisschen größer als ein Wohnzimmer. Da war dann wirklich noch diese Person, also der Mensch hinterm Tresen war auch der Routenbau macht und der sich mit mir hingestellt hat und gesagt hat, okay, du fängst also gerade an, pass auf, das da ist deine Route und so, ne, und hat mich wirklich richtig abgeholt, aber das geht halt in so einer Riesenhalle, finde ich, vielleicht nicht so gut.
Ja.
Dann fand ich in Rostock die 45 Grad, die haben, glaube ich, auch so ein System gehabt, wo man sich dann immer so ein Erklärbär-Video über die Routen irgendwie abholen konnte, wenn man irgendwie nicht weitergekommen ist, was, glaube ich, auch eine schöne persönliche Hilfe ist, auch wenn man nicht immer vor Ort sein kann. Und was ich spannend fand, Beta Boulderhalle in Hannover, da habe ich mal mit dem Trainer gesprochen, der aber auch so ein bisschen sagte, dass er als Trainer auch so diesen Punkt Kundenzufriedenheit, also er sieht sich nicht als Trainer, sondern auch als jemand, der für die Kundenzufriedenheit da ist. Also den Kunden mehr zu erklären, wie sie sich da an der Wand verhalten. Und er ist auch so ein Bindeglied zwischen Trainer und Routenbau, weil er auch beides macht so und beides verstehen muss. Also da sind Ideen da, das zu machen und die, glaube ich, auch cool sind. Aber auch, ja, nicht immer leicht umzusetzen, glaube ich. Oder doch, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube auch. Also deswegen wollte ich vorhin nicht gerade raus Ja sagen, das soll eine Person machen, weil das nicht für alle Hallenkonzepte funktioniert. Also ein schönes Beispiel ist, finde ich, die kleine Halle, die du genannt hast. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis in Kroatien, in Split waren wir da. Und das ist so eine richtig, richtig kleine Halle in einem Fußballstadion unter den Tribünen verbaut quasi. Und weil die Tribüne so ansteigt, sind quasi die Routen auf der linken Seite nur 4 Meter hoch und die Routen auf der rechten Seite sind dann eben 8 Meter oder 10 Meter hoch, weil halt eben mehr Platz ist. Und da war ich mit dem Segelboot mit Freunden unterwegs und das war richtig schlechtes Wetter, also sind wir da direkt in die Halle rein. Und jetzt als Beispiel, da sind die gerade recht streng gewesen, durchaus streng. Aber das machte total Sinn da. Warum? Weil jeder, der da hingeht, jeden kennt.
Ja.
Und die klettern wahnsinnig lange an diesen Schwierigkeitsgraden. Und die quasi können sich oft schon gar nicht mehr erinnern, wann sie eine Route zum ersten Mal probiert haben. Also quasi jede Route, die da ist, wird von denen eigentlich projektiert. Und dadurch hat es so eine ganz andere Einordnung. Und jetzt kamen wir dahin und das war auch ganz schön, weil die uns dann sofort so ein bisschen, das fand ich sehr, sehr angenehm, mit aufgenommen haben und das quasi gleich so wie kommuniziert haben. Naja, schaut mal, welches schmale Bedürfnis diese Halle bedienen muss. Und das ist eben wir Kletterbegeisterten, man könnte fast sagen so Freaks, die hier Freude dran haben, haben uns da so einen kleinen Tempel gebaut. Und ihr seid zu Gast, na, dann nehmen wir euch gleich an die Hand und sagen, klettert mal lieber die und die und die. Und boah, probiert auf keinen Fall die, weil da ist noch keiner von uns hochgekommen. Mhm. Und jetzt hat aber natürlich eine Halle, sagen wir mal, die in einer sehr, sehr großen Stadt ist, ein wahnsinnig großes Einzugsgebiet hat und vielleicht Leute hat, die da nur zum allerersten Mal hinkommen und nur on-site spulen wollen. Leute, die da aber vielleicht auch wirklich immer an ihrem Limit klettern und projektieren wollen. Also die so ein viel breiteres Publikum hat eine ganz, ganz andere Herausforderung und kann diese Kommunikation gar nicht liefern. Mein Punkt ist aber, ich glaube, gemein haben die, und das ist das, was du mit dem Trainer angesprochen hast, im Idealfall haben sie die Gemeinsamkeit, dass sie eben anerkennen, dass die Emotion an dem hängt, wie wir unsere Leistung eben einschätzen. Also quasi, ob das, was wir erwartet haben, wie wir uns anstrengen müssen, mit dem übereingestimmt hat, wie es sich für uns angefühlt hat. Mhm. Und in einer gut gemanagten Halle ist das, glaube ich, haben die Routenbauer, die Routenbauerinnen oder die Halle managen, das auf dem Schirm und nehmen das wahr. Und nehmen wahr, wenn das vielleicht auch manchmal nicht so gut geklappt hat, können das dann analysieren und sagen, Mensch, jetzt haben wir festgestellt, irgendwie, da waren so ein paar Routen drin, die haben echt alle gefrustet. Woran lag das? War das der Stil, wie wir geschraubt haben? War das vielleicht aber auch die Bewertung, wie wir geschraubt haben? Und dann kann ich das als Feedback nehmen, um vielleicht die nächsten einfach wieder ein bisschen anders zu machen jetzt und eben mehr Freude wieder in die Halle zu bringen. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass dieses Abweichen eigentlich mehr Freude generieren kann. Also sprich, ich habe da mal ein schönes Beispiel mir ausgedacht. Wenn angenommen, du, Juliane, bist jetzt beauftragt für alle, die je bei dir im Podcast waren. Wir hocken uns zusammen, machen Routenbausymposien und sollst jetzt eine Woche lang Essen kochen. Für alle. Mhm. Dann könnte man sich sagen, was ist so ein Gericht, auf das wir uns alle einigen können? Sagen wir mal, keine Ahnung, Schnitzel mit Pommes, eins in der vegetarischen Variante und eins mit Fleisch. Und das gibt es jetzt eine Woche lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Durchschnittsessen allen irgendwann echt, ne, raus. Also da hat keiner mehr Bock drauf. Ja. Am dritten Tag will keiner mehr Pommes essen. Wenn ich jetzt aber so, sagen wir mal, Gerichte anbiete, auf die sich viele einigen können und dann aber so ein paar echt verrückte Sachen immer einstreue, dann habe ich alle irgendwie abgedeckt. Ich hole aber auch die ab, die vielleicht eher so links vom Mainstream sind und auch die rechts vom Mainstream sind. Wenn es dann mal Spring Rolls gibt, dann flippen eben ein paar Leute aus, die das ein wahnsinnig geiles Essen finden, aber ein paar andere fühlen sich überhaupt nicht abgeholt. Das ist aber nicht so schlimm, weil die sind grundsätzlich eigentlich ganz zufrieden. Die freuen sich dann drauf, wenn es irgendwie am nächsten Tag wieder was richtig gut Bürgerliches gibt. Und so, glaube ich, sollten wir auch den Rudenbau in der Halle denken. Dass was Negatives nicht unbedingt per se schlecht ist, also quasi so eine negative Erfahrung, weil das zum Glück von Einzelpersonen extrem beitragen kann. Schlecht ist nur quasi, wenn wir das nicht wahrnehmen und dann nicht ändern für die Zukunft. Also wenn wir dann nicht den Rudenbaustil oder die Bewertung auch wieder mal so ändern, dass sie dem Großteil der Leute gefällt und dass sie dann auch mal wieder quasi andere Ausreißergruppen abholt oder eben große Freude bereitet.
Ja, nee, das kann ich verstehen, dass man das über Feedback reinholen macht und dann den Routenbau so anpasst. Aber so dieses Gespräch mit den Kunden selbst ist natürlich auch eine ganz wundervolle Erfahrung, also für die Kunden dann, ja, dass sie merken so, okay, ich werde wahrgenommen und jetzt erklärt mir mal einer, warum das hier so ist. Ja, ja. Weil sonst, also gerade wenn man, ich glaube, relativ neu ist dabei, dann rätselt man da ganz schön rum, warum die Dinge sind, wie sie sind. Wo sich so da irgendwie eine Funktion, die so ein bisschen erklärend sein könnte?
Ich glaube, das ist in einer kleinen Halle, wie du vorhin angesprochen hast, vielleicht eine einzelne Person. In einer größeren Halle, wo sich ja gar nicht mehr alle begegnen können, ist es, glaube ich, ein bisschen eher, vielleicht kann man da der Spirit sagen, den die Halle dann so lebt. Und das ist natürlich schon maßgeblich entscheidend von denen, die da arbeiten, geprägt. Also, und da, wenn ich nochmal quasi darauf zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben, ist quasi, wenn wir über Leistung reden, was ja bei Schwierigkeitsgraden der Fall ist. Also Schwierigkeitsgrade sind ja dafür da, unser Können einordnen zu können. Also beim Gewichtheben ist es ganz einfach, da hebe ich 40 oder 50 Kilo, aber beim Klettern können wir das eben nicht messen. Und der Schwierigkeitsgrad ist ja diese Hilfe, eben unsere Leistung trotzdem einschätzen zu können. Wenn wir quasi über Leistung reden, dann macht eben der Ton den Unterschied. Und das ist quasi ganz wichtig, finde ich, dass man das als Halle lebt, weil das jetzt wäre so ein bisschen mein Appell an die, die hier zuhören und vielleicht Routenbau machen. Und das nehmen die dann nämlich einfach, die zum Klettern kommen, einfach mit auf und leben das weiter. Also sprich, redet sachlich und wohlwollend. Also quasi, ich akzeptiere, dass der nicht messbare Community-Grad, also ich kann eben einfach nicht objektiv, perfekt festlegen, die Route ist 7- oder 6+. Ich akzeptiere, dass das so ist und nehme das einfach als Herausforderung an und gestalte das auf eine Art und Weise, dass wir uns gegenseitig motivieren. Dass wir uns gegenseitig motivieren, mehr Leistung zu bringen oder unsere Leistung, die wir schon gebracht haben, zu bestätigen oder halt einfach uns zu fördern, also den Spaß. Und wenn ich das so mache, dann könnte ich so, wenn du jetzt eine Route geklärt bist, könnte ich sagen, hey, ich finde die blaue Route schwerer als die rote. Meinst du, wir sollten den Grad tauschen? Oder hey, wenn du die geschafft hast, dann probier doch mal gleich die daneben. Die passt echt gut als nächster Schritt. Oder was auch mal echt schön wäre zu hören, ist sowas wie, ey, der Grad ist zwar irgendwie, finde ich, ein bisschen hoch oder vielleicht auch ein bisschen niedrig für den Grad, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das stimmt. Das holt mich ganz gut ab, so im Übergang zwischen den Routen. Und wenn wir so reden, dann ist das, glaube ich, unglaublich befriedigend und motivierend, weil die Alternative wäre, dass du was hörst, und das kennt ihr alle auch, dass jemand sagt, nie und nimmer ist das eine 7-. Oder, hey, ganz krass, Beispiel habe ich mal gehört, belügt euch doch nicht selber. Das ist doch keine irgendwas. Mhm. Und die softeste Version davon ist dieses, die ist leicht oder die ist schwer. Und das ist auch ein Streit über Routenbau oder die Schwierigkeitsgrade. Also wir reden immer noch über Leistung. Aber was hier passiert, ist, dass jemand nicht die Route in den Mittelpunkt stellt, sondern eigentlich sich selber. Das heißt, ich rede eigentlich über den Status einer Person und rede die Person, die sowas sagt, abwertend über andere, weil ich den nicht messbaren Schwierigkeitsgrad eben als Werkzeug missbrauche, um mich selbst aufzuwerten. Und das sollten wir unbedingt vermeiden, glaube ich. Also diese Person oder vielleicht das Rudenbaumanagement oder auch ihr als kletternde Kundschaft könnt das durchschauen, sage ich jetzt mal, und Man sollte sich einfach darauf konzentrieren, dass wenn man über Schwierigkeitsgrade liest, man es sachlich und höflich macht. Denn dann bringen wir uns alle weiter und es schafft eine positive Stimmung oder eben dieses Abwertende vermeidet. Und ich glaube, wenn das quasi von oben immer gleich abgefangen wird, dann geht es quasi durch die ganze Halle. Also dann nimmt es so ein bisschen den Schwung raus. Und tendenziell muss man schon sagen, sind die, die immer stärker klettern, so ein bisschen die, die auch mehr gerne mal dieses Abwertende, Lästernde machen. Jetzt nicht immer, aber kann schon passieren. Man boxt gerne nach unten. Und wenn das aber gleich unterbunden wird oder nicht auf, sagen wir mal, wohlwollend klingt, also wenn dann nicht gleich der Rudenbauchef oder die Chefin mit einsteigt und sagt, haha, ja, das haben wir auch gedacht, hey, heute verschenken wir eh nur noch Ruten, sondern da eben, hey, quasi da irgendwie ein bisschen reflektierter drauf eingeht, dann merkt es die Person und dann, glaube ich, kann man so auch echt die Stimmung in der Halle verändern und beeinflussen. Mhm. Und ob das dann eine Einzelperson ist oder vielleicht eher so ein Community-Ding oder so, das kann dann von Halle zu Halle variieren. Und wenn sich das dann so etabliert, dann muss die Person auch nicht immer am Tresen stehen. Dann hat man eher so ein bisschen das Gefühl, das ist die Art und Weise, wie hier in der Halle kommuniziert wird.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wie von dem Personal der Halle aus darüber gesprochen wird, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass man so ein Beispiel einfach sieht. Es klingt total nach irgendwie, wir erziehen uns jetzt nochmal selber darüber, wie wertend wir uns selber und anderen gegenüber sind, aber es macht am Ende ja auch einfach mehr Spaß zusammen.
Absolut. Und ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, wie komplex das ist. Also quasi, da spielt ja wirklich wahnsinnig viel rein. Also da spielt ja irgendwie Psychologie, Gruppendynamik und all diese Sachen mit rein. Und jetzt quasi so zu tun, als wäre das einfach nur eine Kletterhalle und wir stemmen da Gewichte, das ist ja nicht der Fall, sondern das ist ja ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr soziales Umfeld auch. Dementsprechend, glaube ich, können wir schon akzeptieren auch und sagen, hey, das ist kompliziert. Wir werden das nicht die ganze Zeit richtig machen. Aber wenn wir da unsere Fühler ausstrecken und da viel wahrnehmen, dann haben wir da immer die Möglichkeit, nach jedem Umschrauben, sage ich jetzt mal, daraus zu lernen und dann irgendwie auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen. Und aus Kunden- und Kundinnenperspektive ja das Gleiche. Also ich zum Beispiel, ich habe in meinem Umfeld eine Halle, wo ein Routenbauchef einfach seinen Stiefel fährt. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, das, was ich gerne hätte, wird einfach nicht wahrgenommen. Das heißt, ich glaube, ich gehe in die Halle einfach weniger oft, als ich würde, wenn ich merke, hey, die gehen auf meine Bedürfnisse ein. Es ist ja unmöglich, dass eine Halle perfekt für jeden seine Träume erfüllt. Aber was mich, glaube ich, eigentlich heimlich ärgert, ist, dass ich wahrnehme, dass die Halle so ein bisschen so einen ganz krassen Weg vorgibt und davon nicht abweicht. Und das merke ich, das tut mich auch als Kunde, Kundin irgendwie ärgern irgendwie. Dann gehe ich dahin, wenn es mir gerade passt, wenn ich denke, ach ja, jetzt heute habe ich quasi mal wieder Lust auf das, was die Halle mir bietet. Aber ich glaube, sie holt die Kundschaft weniger vor. Mich zum Beispiel holt sie einfach weniger ab, weil ich merke, ich kann da nicht hingehen und glauben, na mal gucken, ob heute wieder ich diese so eine richtig geile 9 Minus finde, die ich da schon mal geklettert habe.
Also ich verstehe das schon, dieses nicht nur auf Routenbau bezogen wahrscheinlich, sondern auch allgemein das Gefühl, ist meine Meinung hier willkommen. Das kann sich ja auch auf alles Mögliche in der Halle beziehen.
Das glaube ich auch, ja.
Also ich hatte jetzt gerade am Wochenende, vor ein paar Wochen irgendwie so ein sehr positives Erlebnis mit einem Thekenmitarbeitenden in der Halle. Also das hat sich gleich auf die ganze Halle irgendwie übertragen. So, ich habe mich dann auch gefragt, sind die hier alle so cool? Aber das war wirklich so ein Beispiel, wo ich mit meinem Sohn dann in der Halle war und diese Person am Tresen einfach sich so richtig cool auf mein Kind irgendwie eingelassen hat und dem Kind was erklärt hat. So. Und das fand ich einfach so cool und dachte so, boah, habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Cool. Aber das hat gleich so was gemacht irgendwie, dieses Angenommensein als Familie in der Halle, was ich in Klammern manchmal ein bisschen schwierig finde. So. Und das war cool. Und irgendwie hat das aber dann in der Halle sich auch immer an anderen Orten wiedergespiegelt. So. Und dann hat das alles zusammengepasst. Und dann dachte ich so, okay, der Spirit ist hier irgendwie cool. Ich habe jetzt noch nie mit jemandem da über den Routenbau philosophiert, den sie da fahren. Meine aber, dass das wahrscheinlich funktionieren würde auf einer guten Ebene. Aber deshalb dachte ich gerade so, diese Idee, dann muss die Kommunikation auch auf allen möglichen Ebenen wahrscheinlich gut funktionieren, damit man das Gefühl hat, ich kann da hingehen und kann was adressieren.
Mhm. Das ist jetzt, finde ich, ein super Beispiel für dieses quasi, wie du mit einzelnen Erfolgserlebnissen eine Person unglaublich abholen kannst. Also dich jetzt in dem Fall, der ist einfach auf dich zugegangen, der war offen dir gegenüber. Und da ging es jetzt ja nicht mal um den Klettersport selber, das war jetzt ja nicht mal eine Route, von der du berichtet hast, aber das war so ein unglaublich positives Erlebnis. Und ich glaube, das unterschätzen wir manchmal, oder das wünschst du dir als Kunde, Kundin, wie ich mir das manchmal wünsche, dass ich da irgendwie in der Halle hier vor Ort vielleicht irgendwie eine 9- finde, die ich einfach mal irgendwie total durchflowen kann, breitensportmäßig, wo nicht quasi Wettkampf-Style ein Dynamo verbaut ist und vor dem Umlenker dann irgendwie eine brachiale Boulderstelle kommt, die das Ding eigentlich auf 9+ zieht. So quasi, ich habe so einen Wunsch irgendwie. Und wenn ich merke, das wird ab und zu bedient, das ist unglaublich befriedigend. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, in der Psychologie sagt man da, dass man halt, dass du nicht mit einer Lösung Zufriedenheit in einer heterogenen Gruppe herstellst, wie vorhin bei dem Essen, sondern dass ich eben ein Portfolio von Lösungen brauche. Und ich glaube, eine Halle funktioniert dann besonders gut, wenn sie gut dazu in der Lage ist, so diese Bedürfnisse aufzunehmen und dann quasi immer wieder den unterschiedlichsten Leuten mal wieder so ein echtes Highlight zu präsentieren. Und ich glaube, deswegen ist auch quasi, das jetzt kann man ja schon wieder größer ziehen, deswegen so Kinderbetreuung oder eben wie fühlen sich die Leute bei mir in der Halle wohl, das hat alle möglichen Facetten. Und beim Routenbau hat es eben auch ganz speziell diese Facetten, dass jeder von uns sich einfach mal wieder diese eine Route wünscht, die uns eben am meisten Freude macht. Und das ist ja das Spannende, das kann so krass unterschiedlich sein. Also der eine wünscht sich einfach eine unglaublich slopprige, offene Tür, wahnsinnig schlüpfrige 8+ an einer Kante, wo kein Zug sicher ist, die richtig hart bewertet ist. Und viele andere finden es wahrscheinlich grauenvoll, allein die Vorstellung. Aber quasi dafür gibt es irgendwie Leute, die einfach eigentlich in die Halle kommen, um mit ihren Freunden eine gute Zeit zu haben und eigentlich mehr über die Woche zu reden, die einfach so ein bisschen routen wollen, wo jeder Tritt an der richtigen Stelle sitzt, wo die Griffe angenehm zu greifen sind, nie unangenehm gedreht sind. Und das sind vielleicht auch viele, die sich das freut. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der irgendwie auch einfach mal entspannen will, der die ganze Woche einen Leistungsstress auf der Arbeit hat, der irgendwie ganz gemütlich dahin klettern möchte. Und der freut sich auch mal, wenn er eine Route hochkommt, die nicht bretthart bewertet ist, als Beispiel. Und ich glaube, das ist quasi dieses Steuern, dieses Gefühl dafür haben, wo können wir unsere Kunden und Kunden, wo kann ich die mal wieder abholen? Oder ich als Kunde und Kundin kann eben auch merken, ey, wenn die mal das machen, das ist richtig, richtig geil. Gibt es auch dieses Phänomen, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde, auf Boulder und Routen, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Also so, weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du einen Boulder, wo du sagst, ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren gab es mal in der Halle diesen einen Boulder?
Ja, natürlich.
Oder?
Ja.
Oder eine Route? Kannst du dich noch erinnern? Was war das für eine Schwierigkeit oder Farbe? Oder
so? Ja, ich weiß bloß, ja, also ich habe das noch im Kopf. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Grad es war, aber ich weiß, dass ich damals auch dann rausgefunden habe, wer es geschraubt hat, mich mit der Person dann auch drüber unterhalten habe. So, was wollte die da und so. Also das hat sich schon sehr eingeprägt damals, weil ich auch ganz lange daran rumprojektiert habe. Mhm. Also so ein bestimmter Boulder in meiner Halle hier fällt mir da ein. Aber eigentlich auch mehrere. Also da würden mir auch mehrere einfallen.
Ja, und ich glaube, das ist quasi die Challenge, oder das ist zumindest das, was ich bei mir im Routenbau sehr, sehr weit oben ansiedle, dass ich will versuchen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wenn ich merke, wow, die Juliane hat das unglaublich gut gefallen, dass ich mir auch denke, okay, super, wie kann ich jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Wochen das auch für andere Leute erreichen? Mhm. Quasi, was fehlt, dass jetzt, weiß ich nicht, auch ich, der Christopher, dass der Christopher jetzt so einen Juliane-Moment hat. Mhm. Und wenn man das dann so reihum geht, dann quasi dann hole ich die Leute unglaublich gut immer wieder ab.
Das ist übrigens auch in dieser ganz kleinen Halle dann passiert, ne? Was ich dir schon mal am Anfang erzählt hatte, diese kleine Halle in Weimar. Da war das dann, da konnte man wirklich auch Boulder auf Bestellung kriegen. War wirklich klar, okay, das war jetzt der richtig cool war für dich, sowas Ähnliches baue ich dir jetzt als nächstes nochmal.
Ja.
Das ist natürlich eine große Seltenheit.
Ja, ist natürlich irgendwie auch speziell irgendwie vielleicht für so kleine Hallen.
Ein Plädoyer für kleine Hallen vielleicht auch mal wieder.
Ja, ich meine, die Größe entscheidet ja auch nicht, ne? Also wir haben unterschiedliche Länder und unterschiedliche Strategien. Wahrscheinlich eine der kleinsten Hallen in Deutschland wäre wahrscheinlich eine der größten Boulderhallen in Japan zum Beispiel oder sowas, wo die ja viel kleiner sind. Also es kommt schon auf die Konzepte drauf an und wie die gemanagt werden.
Ich würde mal jetzt mal rüber schwenken zu einem anderen Thema. Ich fand es jetzt ganz spannend, dass wir mal so ein bisschen so grundsätzlich über so vielleicht das grundsätzliche Konzept einer Halle ja auch gesprochen haben, was damit reinspielt. Aber jetzt nochmal Schwierigkeitsgrade. Ja. Was du in deinem Ankündigungstext von deinem Vortrag geschrieben hast, ist, man muss auch mal schauen, wo Schwierigkeitsgrade eigentlich herkommen, um sie besser zu verstehen.
Ja.
Wenn wir also in die Klettergeschichte gucken, was können wir da über die Schwierigkeitsgrade lernen, was wir jetzt brauchen in dieser Diskussion?
Sehr viel tatsächlich. Also gerade in den leichteren Graden tun wir uns ja oft recht schwer, die zu bewerten. Weiß nicht, ob du schon mal in der Halle warst, wo die, wenn neue Touren geschraubt werden, so einen Zettel hinmachen, wo du dann abstimmen kannst.
Nee, passiert mir echt selten.
Du gehst ein bisschen mehr in Boulderhallen als in Kletterhallen.
Ich bin mehr in Boulderhallen, genau deshalb.
Ja. Okay, also in Kletterhallen ist es ein bisschen beliebter. Boulderhallen machen das tatsächlich seltener. Die machen das da auch ein bisschen geschickter, muss ich sagen. Können wir auch drauf eingehen. Aber in Kletterhallen wird wahnsinnig gern so ein, ich tue mir echt schwer, das zu bewerten, sage ich jetzt mal. Ich mache da mal einen Zettel hin und lasse die Leute bewerten. Und was dann passiert ist, da kann unglaubliche Streuung auftreten. Also ich habe da schon Zettel erlebt, wo man eine Route geschraubt hat. Jetzt sagen wir einfach mal, wir wüssten, die wäre genau im vierten Grad. Und da wurde von 3+ bis 5 abgestimmt. Also man waren sich da um 6 Grade uneinig. Wenn du das jetzt mal höher ziehst, dann ist das ja 8+, 9-, 9, 9+, 10-, vielleicht sogar 10. Dann wären das 6 Grade Unterschied. Ist ja schwer unvorstellbar im Routenbau zwischen 8+ und 10- sich nicht einigen zu können, kommt aber vor. Und gerade bei leichten Routen könnte man historisch einfach dem guten Wilhelm Welzenbach zu Rat nehmen, denn der war eigentlich der Erfinder oder der Vorreiter des UIA-Systems, auf das wir uns heute berufen. Der hat diese bekannten 6 Schwierigkeitsgrade eingeführt. Und der hat es ganz clever gemacht. Der hat einfach eine Zeichnung hergenommen und dann sieht man entweder jemanden, der, sage ich jetzt mal, fast krabbelt, das ist dann der erste Schwierigkeitsgrad, und jemand, der an einer leichten Leitenwand klettert, ist der zweite, jemand an einer fast senkrechten ist der dritte, an einer senkrechten Wand ist dann schon der vierte und wenn es richtig nach Klettern aussieht, der fünfte, und steile Überhänge überwinden, damals vor allem in technischer Kletterei, das war dann der 6. Schwierigkeitsgrad. Und dieses quasi die Grenze des Menschenmöglichen, der 7. Schwierigkeitsgrad in den Alpen, der 1. 7er oder sowas, da bezieht man sich auf den Vilo Welzenbach. Also quasi der 1. 7er, weil eben das bis dahin nicht erfunden war. Also da ging die Skala nur bis 6. Und was jetzt quasi wahnsinnig interessant ist, jetzt sagt ihr zu Recht, ey, was redet der Vilo Welzenbach? Bitte was? Ich tue doch hier von dem Blo-Skala bouldern. Oder jemand anders sagt, Herr, bei uns ist V-Grading in den Buttermilks oder sowas, dann erkennt man, dass sich nicht nur wahnsinnig viele Grade dazugekommen sind, also wir haben die Skala nach oben unglaublich eröffnet, sondern wir erkennen auch, dass es quasi neben dieser zeitlichen Komponente, wir wurden immer besser, auch eine räumliche Komponente gibt. Also sprich, wir haben die Schwierigkeitsgrade an die Bedürfnisse vor Ort angepasst. Also den Boulder, von dem Blo Boulder Skala, die V-Grading Boulder Skala in den USA. Jetzt gibt's noch sowas ganz crazy wie die British Strat Climbing Scale, also so mit HVS oder irgendwie sowas mit E46A, was wirklich keiner versteht. Da können wir auch sehr, sehr gerne mal einen Podcast machen. Da könnte ich wirklich stundenlang drüber reden. Vielleicht der beste Schwierigkeitsgrad, den wir je erfunden haben, Schwierigkeitsbewertung. Genau, das ist ein bisschen die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, um dann da zu stehen, wo wir heute sind. Und jetzt ein Clou, was Boulderhallen gemacht haben, die haben das quasi übernommen. Die haben gesagt, hey, aha, wir haben über die Historie in den letzten 100 Jahren immer wieder die Skalen und die Schwierigkeiten an die Bedürfnisse, die wir haben, angepasst. Und das fand ich ganz toll, dass das Boulderhallen eigentlich ziemlich schnell gemacht haben. Die haben so oft mit Farben angefangen, was angelehnt an diese Fontainebleau-Parcours war. Da gab es ja auch so Farbparcours, die so die Schwierigkeit abgebildet haben. Und dann haben die irgendwann gesagt, das hilft uns nicht weiter, kommen wir. Und viele Boulderhallen, ich weiß nicht, wie ist es bei dir in der Boulderhalle im Dörm? Gibt es da Zahlen oder Farben?
Da sind eigentlich fast immer Farbskalen und dann gibt es aber manchmal immer so eine Einteilung, die Farbe entspricht dann Fontainebleau-Grad von bis so. Mhm. Aber auch nicht immer, weil ich dann auch rausgehört habe irgendwann, dass dieses sich auf diese Fontainebleau-Skala zu beziehen dann auch wieder zu viele Diskussionen auslöst.
Genau. Also, und das finde ich aber spannend, dass quasi Boulderhallen einfach im Default-Zustand heutzutage schon das individualisieren. Also die lösen sich richtig ab von diesem, ich muss mich an die etablierten Grade und Systeme halten. Und jetzt könnte man sagen, was ist Henne, was ist quasi Ei? Also sind Boulderhallen zum Beispiel so wahnsinnig beliebt und einsteigerfreundlich, weil ich eben nicht eigentlich erstmal 4 Stunden Theorie über die Geschichte der Schwierigkeitsgrade in den Alpen haben muss, sondern ich kann es einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, da ist die Wahrheit, ja, das spielt damit rein, dass Boulderhallen so unglaublich einfach zugänglich sind, auch in dem Leistung messen, weil das jetzt angepasst wird. Ich tue halt orange oder blau bouldern. Das ist einfach so ein Hinweis. Ich kann mich einordnen, ich kann mich auch vergleichen, ich kann mich persönlich vergleichen mit: vor einem halben Jahr habe ich nur orange gebouldert, jetzt boulder ich blau, das ist total cool. Oder heute bouldern ja alle nur orange und ich boulder blau, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht. Und am nächsten Tag stellt man fest, hoppla, da gibt es aber auch wahnsinnig viele, die schwarz bouldern. Also quasi, das ist so losgelöst von Zwängen. Und in Kletterhallen tun wir uns da deutlich schwerer. Ist jetzt aber auch nicht so wild, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Freude daran haben, uns quasi an diese historischen Grade zu halten. Also wir haben uns ein bisschen mehr Freude dran. Es gibt deutlich auch mehr Menschen, die vielleicht auch draußen klettern gehen, wo das bekannter ist und sich deswegen dann vergleichen wollen.
Okay, also dieses traditionelle Verbundensein mit dem Draußenklettern spielt dann beim Klettern am Seil eine größere Rolle. Aber natürlich ist es dann trotzdem so, mit diesen Farben in den Boulderhallen, dann beziehen sich die Leute auf die jeweils andere Boulderhalle nebenan. So, das ist das, was ich so in Berlin merke, dass sie dann sagen, ja, aber in der Halle schaffe ich ja die ersten drei Farben toll und hier bloß die ersten zwei toll. Was ist denn das für ein Murks? Ja. Also dann versucht man da immer diese Vergleiche zu ziehen. Und das war ja auch eine Sache, die ich mich gefragt habe, würde es für die allgemeine Kundenzufriedenheit in einer Region Sinn machen, wenn man in einer Stadt jetzt wie Berlin zum Beispiel sagt, wir machen jetzt ein stadtübergreifendes System. Also ich stelle es auch gleichzeitig in Frage, dass das Sinn machen würde, aber man merkt immer, dass die Leute das gerne wissen würden. Was ist denn das in der Halle hier bezogen auf die Halle, in der ich sonst immer klettere? Mhm. Die Leute brauchen das.
Ja, und das ist wieder, ich glaube, da haben wir vorhin am Anfang auch schon mal gesagt, das ist auch dieses Vergleichen. Also wir dürfen nicht unterschätzen, wie sozial geprägt wir sind. Und wir vergleichen uns und es ist ja auch tatsächlich messbar, dass wenn wir gesellschaftlich mehr Props bekommen für unsere Leistung, dann ist die Dopaminausschüttung in uns höher. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Fall. Und jetzt habe ich da auch schon viel drüber nachgedacht und ich kann dir sagen, ich bin mir nicht sicher, ob quasi der richtige Weg wäre, wir gleichen das an. Was ich jetzt hier quasi eher wahrnehme oder was ich interessant fände, jetzt zum Beispiel die Halle, wo du sagst, wo du hingehst und sagst, Mensch, hier klettere ich ja nur den zweiten Parcours. Was ja total interessant ist, die Halle hat jetzt, sagen wir mal, wenn es Farben sind, hat die diese Farben erfunden. Wenn ich jetzt viele Leute dieser Halle rückmelden, und aus irgendeinem Grund ärgert uns das, dass wir hier nur die zweite Parcoursfarbe schaffen. Und du dieses Farbensystem erfunden hast, warum nicht ändern und zum Beispiel noch zwei leichtere Farben einführen, von denen du ja gar nicht mal viele Boulder in der Halle haben musst, wenn du willst. Aber warum nicht dann den Leuten das Gefühl geben, dass sie die vierte Parcoursfarbe bouldern, wenn ihnen das mehr Freude bereitet? Und wir haben das tatsächlich vor kurzem in der Halle gemacht, wo ich viel Boulderschrauben bin. Wir hatten ursprünglich Farben. Die gelben waren die leichtesten, die schwarzen Boulder, alle schwarzen Boulder waren die schwersten. Und dann sind wir umgestiegen auf Zahlen, weil wir das Gefühl hatten, jetzt hat jeder jeden Griff mal in der Hand gehabt und wir wollen uns auch öffnen, wir wollen auch ein bisschen Varianz haben, wir wollen mit den blauen Bouldern auch mal eine rote Schwierigkeit machen können. Also sind wir umgestiegen auf Zahlen. Ich hatte auch das Gefühl oder die Befürchtung, ist das genauso kundenfreundlich, kundinnenfreundlich? Und ich hatte das Gefühl, haben die wahnsinnig schnell angenommen. Was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass gerade die schwereren kletternden Personen unzufrieden waren, dass auch jemand, den sie in ihrer Wahrnehmung, der nicht so schwer klettert, mal einen Sechser geschafft hat, was dann die größte Zahl war. Und es liegt daran, dass diese oft im Boulderhallen, dieser letzte Ding ist unglaublich breit. Also bei uns war es die Zahl 6 und wenn man das jetzt mal von dem Blöbe werde, dann ging es wahrscheinlich von 6C plus bis 8A. Das ist ja wahnsinnig verrückt eigentlich. Aber das ist ganz oft so. Und dann haben wir einfach Folgendes gemacht. Wir haben eine siebte Zahl eingeführt und das hat bei uns wahnsinnig befriedigt. Warum? Weil 7 jetzt erst die Zahl 7, sagen wir mal, wenn wir das wieder übersetzen, dann ist es wahrscheinlich so ab 7a, vielleicht 7a plus, versuchen wir da die von dem Block gerade, sage ich jetzt mal, ungefähr uns einzuordnen. Und 7a bouldert man nicht mehr mal ebenso aus Versehen. Und der sechste Zahlengrad, der geht jetzt ein bisschen breiter, der fängt vielleicht dann irgendwo auch mal nur bei einem 6b-Boulder an und geht so eben vielleicht auch mal in die 7a rein. Das heißt aber quasi, wir haben eigentlich, wenn wir das jetzt quasi von gestern auf morgen umgestellt haben, haben wir einfach bei ein paar Boulder nur die Kettle geändert, die Schwierigkeitsverteilung, die Boulder sind in der Halle noch genau die gleichen gewesen. Aber was wir gemerkt haben, das hat unglaublich den Druck rausgenommen, weil sich quasi oben die Leute mehr abgeholt gefühlt haben, wenn sie eine Zahl höher geklettert haben als die drunter. Und das war für mich ein ganz spannendes Lehrbeispiel für, na, wir haben es eigentlich in der Hand als Routenbauteams, dann lass uns das doch ändern. Und warum denn nicht?
So wie du es jetzt gerade erklärt hast, ist es so, dass die Halle ja etwas ändern könnte, damit die Kunden zufriedener sind. Aber könnte man auch sozusagen in der Kommunikation mit den Kunden denen etwas erklären, damit sie auch mit ihrem Grad zufrieden sind, weil ihnen klar ist, naja, der ist halt breit. Und da gibt es einen am Anfang etwas leichter und am Ende etwas schwerer. Mhm. Und dass die das einfach akzeptieren, dass es so ist?
Ich sage fast nein. Jein mit Ausdruck auf eher nein. Warum? Weil es ist total interessant, dass quasi wir uns einfach vergleichen. Ich merke das an mir selber. Also ich mache mir ja wahnsinnig viel Gedanken über Routenbau aus der technischen Perspektive. Aber wenn ich selber am Klettern bin, dann durchgehe ich auch diese Höhen und Tiefen, dass ich eben frustriert bin, wenn ich tatsächlich, wie du das angesprochen hast, in der einen Boulderhalle eben den vierten, fünften oder sechsten Parcours standardmäßig boulder und in der anderen den dritten. Jetzt sind es zwei frei erfundene Systeme und trotzdem vergleiche ich meine Erlebnisse miteinander. Und ich selber habe noch keinen Weg gefunden, wenn da draußen jemand dazu in der Lage ist, wow, dann bin ich richtig neidisch, weil ich glaube, die Person geht einfach mit wahnsinnig viel Freude durchs Leben. Mhm. Aber ich selber bin als Kunde schon in dieser Vergleichsfalle. Deswegen sage ich jetzt mal, ich kann das schon einordnen. Ich glaube, das macht auch jeder von uns. Jeder von uns hat schon so ein Gefühl, wenn ich jetzt nur den zweiten Parcours in dieser Boulderhalle boulder und in der anderen den vierten, dann ist es ja irgendwie auch offensichtlich, dass ich wahrscheinlich ähnliche Schwierigkeiten boulder, dass die nur anders benannt werden. Und ich glaube, wir können das schon auch akzeptieren. Die spannendere Frage ist ja fast eher, bin ich dann eigentlich zufrieden, also quasi komme ich wieder in die Halle oder komme ich nicht wieder? Das will der Betreiber oder die Betreiberin wissen. Und da ist ja die interessante Frage, ist es jetzt wirklich nur der Zettel, der dran steht, oder wird mir eigentlich nicht das geboten, was ich gerne hätte? Mhm. Also jetzt, wenn es wirklich nur, sagen wir mal, auf dem Schild steht 2 oder orange ist die Farbe des Boulders, aber es gibt davon so viele und dann gibt es noch drüber welche und drunter welche, ich kann gar nicht alle Boulder klettern, die sind alle toll geschraubt, dann bin ich mir sehr sicher, dass deine Frustration sich sehr in Grenzen hält. Du bist vielleicht in der anderen Halle, fühlt sich trotzdem irgendwie eins cool an, wenn du das Gefühl hast, da klettere ich den vierten Parcours und nicht nur den zweiten. Aber ich glaube, du wirst sehr gerne in diese Halle gehen. Problematisch wird es eher, wenn du halt das Gefühl hast, da klettere ich eigentlich nur orange. Und gelb drunter ist Pillepalle für mich und blau drüber, hey, da kriege ich immer maximal einen hin. Mhm. Und ich glaube, das kann frustrierend sein. Das ist zumindest für mich frustrierend so, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen limitiert in meiner Leistung irgendwie. Ich kann mich gar nicht so wirklich challengen. Das ist zu schwer, um mich zu challengen. Und es ist quasi dann schnell zu leicht oder zu langweilig, wenn ich den Schwierigkeitsgrad runterfahre.
Das finde ich richtig gut. Das ist nämlich so ein Thema, da gab es mal eine Halle, wo ich das Gefühl hatte, der Sprung von einer Farbe zur nächsten ist so groß, ja, dass ich da wahrscheinlich niemals rauskomme aus dem Tal. Und eigentlich ist es ja cool, wenn du diesen Sprung quasi nicht wahrnimmst und diese Überlappungen da sind.
Ja.
Und diese Überlappungen können ja dann nur da sein, wenn eine Farbe so breit gestreut ist. Ja, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Weil wenn dann eine Person sagt so, ich kletter aber schwarz, wie kann denn jemand anderes auch irgendwie den schwarzen Boulder machen, der weniger Klettererfahrung hat als ich oder so. Ja. Aber das macht ja Sinn, dass das so breit ist.
Genau, ja. Also es gibt die Goldlöckchenregel, nennt sich das. Und die besagt quasi, das ist an dieses Märchen angelehnt, wo die bei den Bären zu Hause einbricht und den Brei isst und der eine ist zu kalt, den mag sie nicht, der andere ist zu heiß, den mag sie auch nicht und der eine hat genau die richtige Temperatur, den mag sie. Das heißt, es ist eine Regel, die besagt, dass ich am meisten Flow-Erlebnis habe und am meisten Motivation, wenn die Herausforderung genau an mein Können angepasst ist. Also wenn ihr euch jetzt so eine Gauss-Verteilung vorstellt, also so das startet niedrig, dann geht es rapide hoch und dann ist da so eine Kurve mit so einer Spitze und dann geht es wieder ab, dann ist quasi, wenn ich erwarte, eine Route ist so und so schwer, oder nehmen wir mal mein Limit und die quasi der Grad trifft genau mein Können, dann bringe ich die größte Leistung und habe eigentlich auch am meisten Freude. Und quasi das ist dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass ich das als Kunde wahrnehme. Also wenn ich jetzt, wenn die Route dann viel zu leicht ist, dann ist es Langeweile, die ich spüre. Also quasi, wenn die Anforderung niedriger ist als mein Können, dann bin ich gelangweilt. Mhm. Und wenn die Anforderung höher ist als mein Können, bin ich überfordert, verängstigt, verunsichert oder vielleicht sogar in Lebensgefahr, wenn ich nicht mehr klippen kann und bald runterfall. Das ist diese Verteilung, mit der wir spielen und die wir auch suchen. Das ist quasi die Herausforderung im Routenbau. Schaffen es die Leute immer, die passende Route zu ihren Bedürfnissen zu finden? Also quasi, dass wenn ich sage, jetzt will ich mich erstmal aufwärmen, dann soll sich das alles erst locker flockig anfühlen. Mhm. Willst du ja auch. Also will ich eine Farbe wählen können oder eine Skala oder eben einen Schwierigkeitsgrad 6+, der genau das erfüllt. Also ich bin jetzt nicht ganz krass gelangweilt, aber ich bin auch noch nicht überfordert, weil ich mich ja erst aufwärmen will. Und du dich dann quasi so hoch, langsam hocharbeiten kannst. Mhm. Und wenn das der Schwierigkeitsgrad nicht abbildet, also weil du wie in deinem Beispiel das quasi viel zu breit ist, also zu gestuft ist, dann tust du dir damit ja schwer. Dann müsstest du ja schon, du als Kundin in der Lage sein, den Boulder anzugucken und sagen, ja, der ist orange, aber ich glaube, das ist ein leichter Orange. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, steigst du ein, stellst fest, der ist bretthart, fällst drunter und hast dich im Worst Case verletzt, weil du noch nicht aufgewärmt warst.
Mhm. Und was ich noch wissen wollte, wir waren vorhin bei diesem historischen Aspekt der Schwierigkeitsgrade. Ja. Glaubst du, dass es manchmal sowas wie Übersetzungsfehler gibt vom Klettern draußen am Fels nach drinnen in den Hallen, die uns passieren, weil wir denken, das sind ja dieselben Grade wie draußen?
Ja, definitiv. In beide Richtungen, witzigerweise. Mhm. Da kann ich jetzt als Leidender reden. Also da bin ich, glaube ich, auch selber gar kein Profi, weil also ich zum Beispiel klettere draußen deutlich höhere Grade als in der Halle. Mhm. Und ganz oft höre ich aber von den Leuten immer genau das Gegenteil. Dass mir viele sagen, draußen ist einfach immer alles viel schwieriger. Hier in der Halle, da verschenken wir ja die Grade.
Ja, ich frage mich auch gerade, wie du das hinbekommst, dass du sagst, draußen fällt es dir dann leichter.
Ich glaube, dass wir in der Halle dazu verleitet sind, die Schwierigkeiten, also quasi das Festhalten, die Griffgröße, höher zu wählen als draußen, weil die Halle weniger komplex ist. Also in der Halle muss ich mir zum Beispiel keine Tritte merken und ich muss mir auch nicht die Griffe merken, weil die haben eine Farbe auf einer hellen Wand. Also die sieht jeder. Und das heißt, da fehlen unglaublich viele Anforderungen, die beim Draußenklettern eine recht große Rolle spielen. Und diese Fähigkeiten, da bin ich zum Beispiel extrem gut. Also ich kann, wenn ich jetzt eine Route einmal ausgebouldert habe, mir jeden Zug merken. Ich bin in der Lage, bei einer Mehrseillängenroute, wenn die 10 Seillängen hat und ich die lange probiere, weil es eine schwere Route ist, die ich so wirklich projektiere, also auch eine Mehrseillänge projektiere, kann ich mir, wenn ich abends im Bett liege, ich würde sagen 95% aller Züge all dieser 15 Seillängen im Kopf abspielen. Das heißt, ich bin da so zum Beispiel wahnsinnig gut im Visualisieren. Jetzt könnte man salopp sagen, bei mir hängt es am Ende dann nur noch dran, ob ich quasi stark genug bin, um festzuhalten. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist das zum Beispiel vielleicht umgekehrt. Also, dass jemand eigentlich wahnsinnig fit klettert, aber unglaubliche Schwierigkeiten hat, quasi am Felsen eigentlich zweimal hintereinander das Gleiche zu klettern. Und jetzt, das ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wo die Schwierigkeiten dann liegen. Also dann sagen wir mal, es gibt jemanden, der deutlich stärker ist als ich, aber sich Routen nicht so gut merken kann. Und es gibt mich, ich bin eben nicht so stark, kann mir aber Routen wahnsinnig gut merken. Dann wird quasi die eine Person das Draußenklettern für den gleichen Schwierigkeitsgrad als leichter empfinden und die andere Person drinnen. Und das passiert, glaube ich, recht häufig, dass wir quasi so, wenn wir jetzt ans Innenklettern gewöhnt sind, dann haben wir eben diese Herausforderung nicht, dass wir den richtigen Tritt wählen müssen, damit es die leichteste Lösung ist. Finde ich überhaupt die leichteste Lösung oder nehme ich einfach nur das, was alle nehmen, was aber vielleicht für mich gar nicht am besten passt? Und deswegen ist dieser Vergleich mit draußen schon ein bisschen irreführend, glaube ich. Oder eben, wenn ich das nicht einordne, wenn ich das quasi nicht reflektieren kann, woher dieser Unterschied kommt, der wahrgenommene Unterschied, dass das natürlich mich verleiten kann, dann irgendwie falsche Bewertungskriterien in der Halle und auch am Felsen anzuwenden.
Ja, nee, das ist ein gutes Beispiel, dass man sagen muss, dass da draußen noch mal ganz andere Skills abgefordert werden, die ja irgendwie auch sehr cool sind, muss man sagen. Ja. Also es hat, da ist ja noch mal ein bisschen mehr Köpfchen dabei beim Klettern.
Ja.
Hast du da noch ein Beispiel, was so ein, aus deiner Sicht so einer der Unterschiede ist?
Zwischen den Graden oder zwischen dem Draußen und Drinnen?
Dieses Draußen und Drinnen klettern und warum das mit den Graden dann so unterschiedlich sein kann.
Ja, also beim Bouldern zum Beispiel ist in meiner Wahrnehmung das so ganz krass, dass dieses Reinfühlen in einzelne Positionen und Griffe innen kaum gegeben ist. Also quasi beim Draußenbouldern kenne ich das von mir, so oft habe ich so Aha-Momente, wo ich denke, das ist so ein schwerer Boulder, ich werde das nicht schaffen. Und dann weiß ich nicht, dann tue ich nur den Mittelfinger 2 Millimeter weiter links setzen und auf einmal kriege ich da Druck drauf und denke, oh, den Zug kann ich machen. Und das ist eigentlich zum Beispiel für mich so ein bisschen die größte Freude am Draußenbouldern, dass es so dieses, das ist so, sich oft so auf die kleinsten Details runterbricht. Und beim Innenbouldern zum Beispiel fehlt es ganz, ganz, ganz oft, weil wir gar nicht diese Griffe, die wir oft draußen halten, die würden wir gar nicht als geil empfinden. Also quasi die Griffe sind auch wieder simpler und erschließen sich uns viel, viel mehr. Weshalb wir quasi da auch oft eher auf Dynamik setzen oder wir erkennen den Griff halt sofort und hält sich für alle gleich. Also da gestalten wir die Schwierigkeit dann auch oft anders. Ist aber natürlich auch viel zugänglicher. Also jetzt mal Hand aufs Herz, wer will sich in der Boulderhalle 1,5 Stunden lang auf dem Boden setzen und einfach nur den gleichen Sitzstartzug probieren? Das wollen wir ja aber nicht. Aber es ist ja irgendwie, denke ich, schon auch verständlich, dass das dann eigentlich andere Schwierigkeiten sind oder andere Skills, die du dafür benötigst. Und das kenne ich auch, vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal beim Rutenbau, wenn ich Ruten gebaut habe, schaue ich zu und bin begeistert, wie die Leute sich die Boulder hochfighten und völlig stolz oben ankommen. Und manchmal frage ich mich dann auch, wie hat der das denn jetzt eigentlich geschafft? Also da ist der Fuß gepoppt und da irgendwie quasi, also so einfach unglaublicher Kampf. Und das würde beim Draußenklettern wahrscheinlich irgendwie, wenn da die Präzision fehlt, dann liegt man einfach sofort wieder auf der Matte.
Verstehe, ja.
Zusammenfassend ist meine Wahrnehmung so, dass je stärker die Leute klettern oder bouldern, desto schwieriger ist oft die Halle in den hohen Graden, weil sich in der Halle dann das auf, wenn jemand richtig gut bouldern und klettern kann, hat er alle Technik, die man braucht oft für eine Route und dann reduziert sich, ich sage jetzt mal oft, aufs Festhalten. Und das wird dann in Hallen ganz, ganz gerne oft als schwer oder lieber schwerer bewertet. Und in den niedrigeren Graden, da muss man schon sagen, da hängt es schon auch oft noch an der Technik, die jemand einfach nicht hat. Also, dass er entweder eine schlechte Lösung versucht oder eben sich nicht die beste rausarbeitet oder vielleicht einfach jemand ist, der immer frontal klettert und eigentlich eindrehen müsste. Und das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, wo quasi sich so die Kommunikation in der Halle trennen könnte. Wenn ich so einen Frustmoment habe, weil ich mir denke, wow, das ist mir jetzt richtig schwer gefallen oder auch umgekehrt ist mir leicht gefallen, dass dann jemand sagt, Mensch, dann probier doch mal gleich die Route als nächstes, weil du hast dich einfach wahnsinnig gut hier angestellt. Du kannst eigentlich mal einfach einen Grad drauflegen. Oder dass jemand sagt, hey, mach dir nichts draus. Guck mal, du musst da eindrehen. Lern mal das, probier das mal, dann kriegst du den Grad hin. Und wenn das nicht passiert, sondern mir jemand sagt, wenn du da nicht hochkommst, dann bist du halt einfach nicht stark, dann ist es unglaublich frustrierend. Also quasi, das ist schon so wieder ein Beispiel, finde ich, wo ich eben reflektieren kann, woran liegt das, woran liegen diese Differenzen? Und wenn ich die gut kommuniziere, ist das ein echtes freudes, schaffendes Erlebnis in der Halle oder auch draußen im Fels oder eben kann frustrierend sein.
Mhm. Ja, aber diese Menschen, die einen so beobachten können und daraus etwas ableiten können, solche habe ich noch nicht so oft einfach so random in der Boulderhalle getroffen.
Ja. Yeah.
Also das ist mir schon passiert, aber das ist ein Glück. Yeah. Also weil ich kann es zum Beispiel auch gar nicht gut. Also ich frage mich auch immer, wie lange muss ich mich mit Bouldern beschäftigen, bis ich das mal sehen kann. Ja. Ich glaube, es passiert auch nicht mehr.
Doch.
Ich glaube, es ist eine krasse Fähigkeit irgendwie.
Juliane, du kannst es noch nicht, genau, ja. In der Boulderhalle tatsächlich, leider vielleicht sind die dann oft an der Spraywall oder am Kilterboard.
Ja.
Ist aber interessant, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich mal gelesen, dass es Studien gibt, dass Profi-Gewichtheber, also jetzt wirklich Leute, die für Wettkämpfe trainieren und für Olympia vielleicht oder sowas, also wirklich die, das ihr Leben lang machen, dass wenn man die fragt, hey, wie schwer ist dieses Gewicht? Man gibt denen Gewicht in die Hand, wo keine Angabe draufsteht. Dann tun sich die auch schwer, das zu heben und zu bestimmen. Also quasi so vage spielen, da sind wir schlecht. Und man hat festgestellt, die konnten das Gewicht präziser treffen, wenn die anderen Leuten dabei zugeguckt haben, wie die das gleiche Gewicht heben. Das heißt, die haben dann gesagt, wenn sie es selber gehoben haben, haben sie gesagt, vielleicht 30, bin mir unsicher. Und dann haben sie es quasi mir gegeben, dann habe ich das gehoben, haben die gesehen, wie arg ich mich anstrengen musste, haben die gesagt, nee, das wiegt eher 45 Kilo, das Gewicht. Mhm. Die haben so oft schon jemanden, ihren Freund, sich selber dieses Gewicht heben sehen, dass sie es gar nicht beschreiben können, wie sie das erfassen. Aber in sich drin haben die ein wahnsinnig gefestigtes Bild, wie das aussehen muss, wenn jemand 45 Kilo hebt. Mhm. Und das heißt, wenn die dann jemanden gesehen haben, wie der das hebt, konnten die das wahnsinnig präzise vorhersagen, was der gerade für ein Gewicht hebt. Viel besser, als wenn sie es selber gehoben haben. Und das fand ich ein ganz, das fand ich super interessant, weil ich mir dachte, Mensch, das zum Beispiel kann ich auch nicht, aber ich habe mir gedacht, Mensch, vielleicht kann ich das ja auch für den Rutenbau lernen, dass ich da immer besser werde und den Leuten zugucke und das dann ableiten kann.
Mhm. Bleiben wir jetzt nochmal bei der Historie von Schwierigkeitsgraden, aber auch der Entwicklung von Hallen. Was ich gehört habe in einem anderen Interview, was ich hier geführt hatte, da ging es um die Frage, wie reden wir am besten über Routenbau, wie reden wir konstruktiv über Routenbau. Und da wollte ich auch wissen, was so das häufigste Feedback, was es im Routenbau gibt. Und da ist es eben dieses, der angegebene Grad passt nicht zur Route. Und meine Frage wäre, ist das eigentlich schon immer so gewesen? Also wenn wir uns jetzt so diesen Verlauf der Hallengeschichte angucken, das ist ja noch nicht so eine lange Zeit, dass so in Hallen geklettert und gebouldert wird. War das schon immer so das Hauptthema, wo die Leute auseinandergegangen sind und worüber sie reden wollten? Oder ist das jetzt gerade erst so? Wie empfindest du das?
Ich glaube, das ist ein Problem, was sich entwickelt hat, dadurch, dass wir die Hallen professionalisieren und auch ja ein bisschen, muss man ja sagen, Dienstleister werden. Also wenn ich jetzt an meine Anfangszeit zurückdenke, quasi die allerersten Boulder, die ich definiert habe, das war ja nichts Gewerbliches, sondern das war im RWG-Dachboden in Bayreuth, wie man es so kennt, so richtig ein vollgechalkter Raum mit nur steilen Wänden und da hat man sich und seinen Freunden Boulder definiert. Da gab es fast ja gar keinen Schwierigkeitsgrad, da gab es nur, das ist was für dich, das ist was für mich. Und natürlich konnte man das aber halt einordnen. Und diese Schwierigkeitsgrade sind ja schon so ein bisschen dadurch entstanden oder das wird immer wichtiger, weil ja jemand x-beliebiges in die Halle kommen kann, der gar keinen Bezug zu der Halle hat, der Eintritt zahlt und dann Spaß haben will. Und eben um sich aufzuwärmen, um eben zu performen, um irgendwie an seinem Limit zu probieren, ist diese Einordnung, dieser Schwierigkeitsgrad eben wahnsinnig wichtig oder immer wichtiger. Und ob das so allgemein zunimmt, das ist ja wieder so vielleicht fast schon ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, oder? So beschweren wir uns einfach nur noch, sind wir alle nur noch irgendwie am Abkotzen und Abhaten? Machen wir das mehr als früher? Das ist, glaube ich, echt eine wahnsinnig gute Frage irgendwie. Teilweise glaube ich ja, es ist ja schon auch so dieses Social-Media-Problem. Und da gibt es zum Beispiel auch so ein paar Effekte auf so bekannten Seiten, wo ich meine Leistung ja auch eintragen kann und Kommentare über Routen machen kann. Die finde ich zumindest nicht unproblematisch oder oft unkritisch formuliert werden. Ich glaube schon, dass das eine Challenge ist, dass wir da dagegen alle miteinander, also ich als Kunde und Kundin, aber auch der Routenbau dagegen anarbeiten sollte, dass wir eben immer wieder feststellen, hoppla, das ist ja ganz schön emotional, wie der hier mit mir redet. Und können wir das wieder auf eine sachliche Ebene holen? Mhm. Und dass die Profis machen, aber dass ich als Kunde das auch wahrnehme und oder wenn ich merke, hier mein bester Freund, der ist immer nur am Kotzen, dass ich vielleicht den auch einfach mal drauf anspreche. Das kann man ja auch mal im Freundeskreis besprechen oder vielleicht sich sogar mal kurz in sich gehen oder mal überlegen, macht man das vielleicht selber ab und zu auch öfters, als man denkt oder sowas.
Mhm. Ja, aber ich fand es jetzt gerade wichtig, dass du nochmal dieses beschrieben hast, wie das sozusagen in diesen ersten Hallen war, was dann eher so Butzen waren, wo Freunde untereinander für sich was geschraubt haben und dass man da gar nicht so rangegangen ist an diese Schwierigkeitsgrade wie heute. Das ist ja auch noch so ein Teil von dieser Entwicklung. Was sind für dich gute Beispiele von Reaktionen auf Routenbau? Was hast du schon erlebt, was du gesagt hast, oh, das ist aber schön, aber konstruktiv oder so, würde ich es eigentlich gerne öfter mal hören?
Also ich als Routenbauer, ich brauche irgendwie beides. Also ich will einfach mal hören, dass jemand sagt, hey Christopher, hey, das ist ja wieder eine hammergeile Tour, die du da gebaut hast. Das geht runter wie Butter, oder? Also da geht mir das Herz auf, ach, da habe ich gleich wieder Lust für das nächste halbe Jahr auf Routenbau.
Aber du würdest auch gerne wissen, warum, ne? Also du würdest es ja im Detail auch gerne wissen.
Genau richtig, ja, das ist jetzt ja auch schon wieder interessant. Das zu hören geht eigentlich runter und du hast, genau wie du jetzt sagst, aber eigentlich habe ich jetzt ja nichts aus dem Kommentar gelernt, außer dass irgendjemand die Route wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich selber habe, glaube ich, für mich quasi gelernt, dass ich alle Sachen, die mir rückgemeldet werden, versuche einzuordnen. Wie hat es den Leuten bisher gefallen? Machen wir das ganz gut? Was kann ich noch besser machen? Oder, aha, was müsste ich vielleicht ändern? Und jetzt als Beispiel, ich habe vor kurzem eine Tour geschraubt, letzte Woche in Augsburg in der Halle. Und da hat jetzt jemand in diesem Online-Bewertungssystem einen Kommentar geschrieben und da steht sowas wie, boah, die ist jetzt schon ganz schön glitschig, irgendwie gar nicht so leicht zu klettern. Und dann hat sie hinten dran gehängt, nicht mein Fall. Und das war ein toller Kommentar. Warum? Ach ja, und es waren nur 2 von 5 Sternen. Mhm. Jetzt sagst du, Christopher, warum freut dich das? Mhm. Naja, weil dieses nicht mein Fall den kompletten Unterschied gemacht hat. Warum? Weil die Person, wenn nur das erste geschrieben hätte, wäre das einfach nur ein, ich sage jetzt mal, ein Abhaden gewesen. Ah, was für eine Tour, was für ein Griffset. Ah. Aber dann hat sie geschrieben, nicht mein Fall. Was bedeutet das? Sie kann sich durchaus sehr gut vorstellen, dass das jemand anders richtig, richtig geil findet. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll. Das heißt, ich habe jetzt als Rubenbauer kann ich jetzt daraus ableiten, dass, obwohl ich nur einen negativen Kommentar bis jetzt gelesen habe, kann ich ableiten, höchstwahrscheinlich, also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit findet es jemand anders ganz geil. Und vielleicht ist das auch was, wo wir quasi als kletternde Personen immer wieder auch als Kunde und Kundin uns denken können. Also kann ich unterscheiden, ob die Route zum Beispiel grobe Mängel hat, also ein massiver Längenzug irgendwie oder sowas. Oder keine Ahnung, Griff dreht sich, das wäre auch irgendwie was objektiv sehr, sehr Schlechtes. Oder ist es vielleicht einfach nicht mein Style? Und wenn es nicht mein Style ist, aber es genügend andere Sachen gibt, die ich ganz geil finde in der Halle, werde ich mich wahrscheinlich überhaupt nicht beschweren. Wenn ich jetzt aber feststelle, der Style überwiegt, so wie diese Route gerade war, und das ist nicht mein Fall, dann hätte ich ja am liebsten eigentlich, dass sich was ändert. Und dann wäre wieder quasi der Punkt, kann ich das sachlich ansprechen? Kann ich einfach sagen, hey, ihr verbaut so gerne diese glitschigen Griffe alle. Hey, können wir nicht mal ein Griffset verbauen, was einfach nur krass viel Reibung hat? Das würde mir total Freude machen, wenn ich nicht Angst hätte, immer runterfallen zu müssen.
Hm. Nee, also das kann ich natürlich verstehen, dass auch da so ein negatives Feedback, wenn es so eine Einordnung hat, dass es dir dann auf jeden Fall doch hilft.
Also wichtig ist, das war in dem Fall dann quasi gar kein negatives Feedback. Mhm. Das Feedback war quasi nicht Scheißtour irgendwas, sondern das war eine Einordnung, die auch andere nutzen können. Also die hat zwar geschrieben 2 von 5 Sternen, aber jetzt stell dir vor, jemand kennt die Person, er kennt vielleicht den Nutzernamen und der weiß immer ganz genau, immer wenn die Person denkt, die sind scheiße, dann finde ich die richtig geil. Dann läuft der morgen in die Halle und freut sich schon drauf, dass er die Route klettern kann. Mhm. Das kennst du vielleicht auch, 8ANU oder wie sie alle heißen, diese Seiten, dass du vielleicht auch so ein paar Leute hast, die du followst, weil du denkst, wenn der die immer klettern, dann gefällt mir die besonders gut. Oder auch umgekehrt, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass der oder diejenige gesagt hat, die ist nix für mich und dann war das eine besonders schöne Tour für mich irgendwie. Das ist eben der Unterschied. Also quasi Kommentare können einerseits aussagen, wie gut hat mir was gefallen und gleichzeitig aber Orientierung dafür geben, dass jemand anders daraus lernen kann und dann eben vielleicht sogar Freude hat. Also indem er eben sagt, oh, wenn der die besonders schwer fand, ich würde gerne mal eine in dem Grad machen, die mir sagt, ich kann wirklich alle Routen in diesem Grad klettern. Also da gibt es quasi immer dieses Gegenspiel. Und wenn ich quasi keine Einordnung habe mit meinem Kommentar, dann ist es einfach nur Bashing. Und das, finde ich, sollten wir wirklich vermeiden.
Mhm, ja.
Leute, seid lieb, habt Spaß.
Genau. Noch was ich gerne wissen würde, hast du schon mal irgendwo neue Ideen gesehen, wie man gerade in Hallen anders gestalten könnte? Sollten wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man irgendwas anders machen kann? Also ich habe jetzt so ein Beispiel, dass es dann manchmal in Hallen eine Wand gibt, wo sie sagen, wir verzichten hier komplett auf gerade. Mhm. Springt doch einfach mal rein und probiert mal aus. Mhm. Unvoreingenommen quasi, vielleicht wird's ja toll, ja? Hast du da schon mal tolle Ideen gesehen? Oder hättest du selber noch eine im Kopf?
Die Idee, die du jetzt angesprochen hast, habe ich schon mehrfach gesehen, gern vor allem zumindest in Boulderhallen. Kletterhallen tatsächlich, glaube ich, habe ich das noch nie gesehen, dass gar nichts dran stand. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das, glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Und in Boulderhallen gibt es das immer wieder, dass mal jemand sagt, so, wir haben zum Beispiel auch das Fragezeichen, das nutze ich, kenne ich auch ein paar Hallen, die das nutzen, wird oft gern genutzt für Boulder, die zum Beispiel so besonders New School sind, also wo irgendwie ein Pedal Dyno mit drin ist oder irgendwie so ein Schulterstütz oder irgendwas extrem Dynamisches, was ja sehr schwer zu bewerten ist. Und dass man einfach so sagt, hey Leute, probiert doch mal und versucht euch mal und der Grad ist hier egal. Und ich glaube aber in meiner Erfahrung, wenn man das zum Beispiel, hatten wir hier eine Halle vor Ort, wo ich wohne, auch vor kurzem mal wieder gemacht, an dem Sektor nur Fragezeichen vergeben. Ich glaube, das ist nicht der goldene Weg. Kann man gerne mal immer wieder machen. Also mein Appell wäre ja auch, probiert aus, guckt, was gut funktioniert in eurer Halle. Ich glaube aber, da holt man sich auch ein paar Probleme ins Boot. Nämlich einerseits, dass es eigentlich, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig viel Erfahrung braucht, um Boulder gut einschätzen zu können. Also es wird dann, ich würde jetzt einfach mal vorhersehen, oft passieren, dass ich denke, ach, jetzt probiere ich den und dann kriege ich richtig einen auf den Deckel. Und beim Bouldern ist das noch okay, beim Klettern könnte das meiner Meinung nach sogar gefährlich sein, also dass jemand in eine viel zu schwere Tour einsteigt. Das heißt, ich glaube, es hat schon seine Limits. In der Boulderhalle könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man wirklich gar keine Gerade hin macht, das wird sich nicht durchsetzen. Vielleicht funktioniert es irgendwo wunderbar. Wäre ich mal gespannt, ob da dir jemand irgendwie schreibt, ja klar, das ist hier der goldene Weg. Mein Appell aber ist schon, wir müssen es ausprobieren. Also das bedeutet jetzt nicht das explizit, aber wenn wir feststellen in einer Halle, wenn sich jetzt draußen jemand erkennt, der sagt, bei uns streiten wir ständig über das und das und das, dann wäre schon mein Appell, mal irgendwie entweder einen anderen Zugang in der Kommunikation oder tatsächlich mal die Grade reduzieren zum Beispiel. Also dass man halt sagt, in der Kletterhalle könnte ich mir durchaus mal vorstellen, wäre es ein Konzept, dass man nur noch die ganzen Grade hinschreibt. Also 5, 6, 7, 8. Vor allem in den unteren Schwierigkeitsgraden vielleicht. Und dann erst, wenn man dann merkt, hey, das verbessert die Kommunikation und wir können uns jetzt alle irgendwie einigen, dass man dann irgendwann anfängt, die zu vervollständigen, sage ich mal. Das ist was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, wo ich mal gespannt bin, ob da jemand Feedback gibt, dass das so wunderbar funktioniert.
Es ist das Gegenteil ein bisschen von dem, was du vorhin meintest, wo dann eigentlich noch ein neuer Grad hinten draufgesetzt wurde.
Genau, aber zeigt, wie individuell das ist. Also da hatten wir eine Boulderhalle, die haben, ich meine, es ist ja auch verrückt, oder? Das heißt, wenn wir zählen, beim Klettersport fängt es theoretisch mit 1 an, gibt es keine Routen in der Halle. Aber sagen wir mal, ab dem 4. Schwierigkeitsgrad gibt es Routen oder ab dem 3. Bis wir bei 11 ankommen, haben wir, glaube ich, über 30 Unterscheidungen. Und in Boulderhallen kommen wir oft mit 6 aus und dann haben wir jetzt eine 7. eingeführt. Also da ist ja eine riesen Spannweite dazwischen. Oder das ist ja quasi sehr unterschiedlich. Und das zeigt aber auch, wie individuell das sein kann. Also genau, Gegenteil im Sinne von, wir haben festgestellt, wir hatten vielleicht zu wenig Unterscheidung und hatten deswegen Frustration bei uns in der Halle. Wir haben mehr Unterscheidung eingeführt. Oder wir haben vielleicht zu viel Unterscheidung. Vielleicht sollten wir es mal mit weniger probieren. Gleichzeitig kann ich ja aber auch die Verteilung ja ändern. Also jetzt angenommen, ich habe das Gefühl, ich habe wahnsinnig viele Boulder in der 6. Parcoursfarbe. Dann kann ich doch mal probieren, ob ich nicht ein paar mehr 5. Parcours mache oder irgendwie sowas. Oder eben auch die Kommunikation. Also man könnte auch mal probieren, einfach Leute, ab morgen, Stichtag, sind per Definition alle gerade plus minus 1. Und dann kommt jemand und sagt, hey, das ist kein 6 minus, sondern 6. Dann sagst du, kannst dich an die Regel erinnern, plus minus 1, 6 und 6 minus, passt also noch, wir ändern gar nichts. Mhm. Vielleicht befriedigt das ja auch, oder? Also mal so eine klare Regel. So nach dem Motto, wenn wir uns nicht um 2 Grade uneins sind, dann machen wir erstmal gar nichts, weil dafür gibt es mit Sicherheit eine 6 minus, die andere wieder für 6 plus halten oder sowas. Also dass sich das wieder ausgleicht. Vielleicht ist ja das auch ein Kommunikationsmittel oder Strategie, die ich nutzen kann.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Und tatsächlich, um deine Frage kurz zu beantworten, ich kenne tatsächlich keins. Und das finde ich ein bisschen schade. Also mein Appell ist, vielleicht sollten wir mehr ausprobieren. Wenn wir merken, das Thema ist immer wieder Frust, lasst uns mal mehr ausprobieren. Ich glaube, wir haben alle Freude dran.
Vielleicht denke ich zu viel gerade in Kinderthemen so, aber dann so, dass man so Boulder so mit Tieren irgendwie bewertet oder so. Das ist das Faultier, das ist der Affe. Keine Ahnung.
Warum nicht, oder? Also ich glaube, für Kinder würde das super funktionieren. Ich glaube, Erwachsene fänden es jetzt, oder vielleicht gäbe es auch Hallen, wo die Leute Spaß hätten dran, aber jetzt zum Beispiel diese Zahlen funktionieren gut, aber Zahlen wären für Kinder vielleicht langweilig. Vielleicht können alle Kinder gar nicht die Zahlen alle so gut unterscheiden, aber genau, warum nicht bei den Kinderbouldern Tiere einführen? Genau, finde ich gut, finde ich einen guten Vorschlag.
Ja, denk das mal bitte einer weiter. Ja. Zum Schluss haben wir jetzt irgendwie noch einen Aspekt nicht mit angesprochen, der aber in deiner Welt noch ganz wichtig wäre zu besprechen.
Ja, wir können ganz gerne nochmal auf die sozialen Medien zurückkommen. Bist du irgendwie auf ehemals 8ANU unterwegs oder irgendwie sowas?
Nee, ich kenne dieses Portal, aber ich habe mich da nie betätigt.
Ja. Ist dir der Begriff Soft schon mal entgegengeflogen?
Ja.
Und wie nimmst du den wahr? Wann fällt der?
Also ich glaube, bisher meine ich, dass das so, wenn Menschen mir ein Boulder so empfohlen haben, war das so eher was Wohlwollendes. Mhm. Also nicht so abwertend, sondern so, guck mal, das könnte doch für dich interessant sein, das mal auszuprobieren. Also wenn ich dann so sage, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Farbskala unterwegs, habe noch nie etwas aus dem sozusagen geklettert, dass mir dann jemand einen guten Tipp gibt, welchen ich denn da ausprobieren könnte, weil er ja für diese Farbe soft sei. Das habe ich dann eigentlich als einen netten Tipp irgendwie empfunden. So, das ist so meine persönliche Begegnung damit.
Toll, gebt mir das Herz auf. Okay. Wunderbar, weil ich finde das wahnsinnig toll, dass das deine Begegnung damit ist. Ich jetzt am liebsten würde ich es fast so stehen lassen, weil das ist genau, wie es sein sollte. Das ist eine sehr positive Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und ich bekomme leider halt eben auch viel Feedback. Und das nehme ich zum Beispiel auch bei mir selber wahr, dass das aber oft auch frustrierend ist, wenn sich quasi jemand, über wo ich mich ja sehr anstrengen muss, fast ein bisschen abwertend oder halt so erhaben gibt, indem er eben sagt, das ist soft. Und was damit impliziert wird, ist, dass das ist leicht. Vielleicht ist das zu leicht. Vielleicht erschleichst du dir deine Leistung. Das kann da ja auch mitschwingen. Und das macht eben diesen Unterschied aus, wie das kommuniziert wird, der Ton. Und ich wollte das kurz, das quasi einordnen, weil in unserer Gesellschaft sind wir eben gut darin, dieses so ein offenes Prahlen. Also wenn sich jetzt jemand erhöhen würde, behauptet, er klettert irgendwas, was er vielleicht gar nicht klettern kann, das durchschauen wir sofort. Da sind wir wahnsinnig gut drin. Und weniger erkennbar oder weniger sichtbar ist so eine subtile Form dieser Erhöhung. Und das ist eben, wenn Menschen ihren eigenen Status steigern, indem sie die Leistung von anderen abwerten. Und das kann ich mit Touren ja wunderbar machen. Also das Tool steht mir mit bösen Absichten quasi, wenn ich die jetzt unterstellen darf, zur Verfügung. Also diese indirekte Selbstaufwertung, die wirkt erstmal bescheiden, ne? Oh, der gibt sich irgendwie vornehmen. Aber eigentlich erfüllt es einen klassischen Zweck, wie das, die Differenz zwischen mir und den anderen wird eben nicht durch meine Selbsterhöhung gesteigert, sondern eben durch die Herabsetzung der Leistung der anderen. Und dafür müssen wir sensibel sein. Wenn das passiert, dann ist es gut, wenn wir das durchschauen, weil dann fühlen wir uns weniger betroffen, sondern dann erkennen wir, aha, was da vorgeht. Und gleichzeitig können wir diese Mischbereiche in der Kommunikation gut auflösen. Also wenn jetzt jemand einen Kommentar gibt, dann kann ich verstehen, tut er sich vielleicht da gerade selbst erhöhen, indem er meine Leistung abmindern will? Oder gibt er mir eigentlich voll den wertvollen Vorschlag, wie bei dir, dass er sagt, hey Mensch, probier doch mal eins schwerer, du hast es drauf. Und das, glaube ich, kann sehr, sehr befriedigen. Zumindest war das für mich jetzt gerade, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und lese, die Route ist gar nicht so leicht oder gar nicht so schwer oder die ist leicht oder die ist soft, dass ich diese, wenn ich mir schwer tue, das einzuordnen, dass ich das auf die Art und Weise einordnen kann. Also ist das vielleicht ein gut gemeinter Vorschlag für meine nächste Leistung oder was mir auch gefallen könnte? Oder tut sich da jemand indirekt selbst aufwerten? Also tut da jemand downgraden als Mittel nutzen, um sich eigentlich selber zu erhöhen? Mhm. Und das, wenn man das durchschaut, finde ich, das entschärft diese Diskussionsebene ganz, ganz arg. Also quasi, aha, der will, dass ich daraus schließe, dass er eine oder sie eine ganz geile Person ist, ein ganz geiler Kletterer, indem er sagt, das fällt mir nicht so schwer, ohne darüber zu reden, über sich selber, muss ich daraus schließen, ey Mensch, die Person, die ist echt toll. Und gleichzeitig, wenn ich aber merke, ah nee, das ist eigentlich ein gut gemeinter Vorschlag, dann kann ich das als sehr, sehr positiv wahrnehmen. Mhm. Und dann eben so, das wäre nochmal mein Schlusstake so ungefähr, dass wir eben eine sachliche und wohlwollende Ebene schaffen, weil dann haben wir alle richtig Bock, wieder in die Halle zu kommen. Dann will ich in die Halle, weil die Route habe ich geschafft und die will ich unbedingt meinem Kumpel empfehlen und ich bin schon voll gespannt, was Juliane geklettert hat und mir empfiehlt. Und dann kann ich quasi auch diese Diskussion über den Schwierigkeitsgrad extrem entschärfen, weil es weniger darum geht, ist das jetzt der Grad oder nicht? Also ich viel weniger diese Diskussion um richtig und falsch, sondern habe ich Freude dran, wie dieser Grad gewählt ist und was sind die Konsequenzen daraus? Mensch, ich könnte doch mal eine schwierigere probieren. Oder Mensch, ich kletter die, weil ich will heute einfach ein bisschen es locker angehen lassen. Mhm. Und dann glaube ich, haben wir alle viel mehr positive Assoziationen in der Halle, kommen viel, viel gerne wieder und genau. Und haben dann noch das Gefühl, der Rutenbau hört auf uns und unsere Wünsche werden immer wieder erfüllt und dann ist es doch der geilste Ort der Welt mit dem geilsten Sport der Welt.
Genau, Christopher, du hast gerade schon gesagt, das könnte sozusagen dein Schlussplädoyer sein. Ja. Das lassen wir erstmal so stehen und ich finde es cool, mal da einen Einblick von dir bekommen zu haben und ich finde es auch cool, dass wir so ein bisschen überlegt haben, wie man es vielleicht gut machen könnte. Da gibt es bestimmt noch 1000 andere Ideen.
Ja, und ich bin mega gespannt, ob es da Rückmeldungen zu dir gibt über, hey, da habe ich eine viel bessere Idee oder was für ein Quatsch hat er denn da erzählt? Guckt mal, wie das bei uns so gut abläuft und vielleicht kommt da ja echt wertvoller Input.
Genau. Dann Christopher, dann lieben Dank dir fürs Gespräch und hoffentlich noch viele gute Ideen, wie man die Sachen gut weiterentwickeln kann.
Juliane, danke dir für die Einladung und vielen Dank für diesen tollen Podcast, den du machst und ich wünsche dir noch viel, viel Freude bei den weiteren Folgen, auf die ich mich natürlich schon freue.
Vielen Dank dir. Das war mein Interview mit Ruth Zetter, Christopher Igel. Wie ihr gehört habt, Christopher freut sich, wenn ihr Feedback dalasst über die Themen in unserem Gespräch. Das könnt ihr machen bei BinWegBouldern oder natürlich auch bei ihm, zum Beispiel auf seinem Instagram-Account. Alle Links zur Routenbauzentrale findet ihr in den Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin BinWegBouldern.